Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.
Jo, und damit wäre das Thema bzw. der Inhalt dieses Podcasts ja eigentlich schon halbwegs umrissen. Ein paar Worte würde ich vorweg aber trotzdem noch gerne loswerden. Kurz zu mir. Mein Name ist Oliver Plöger. Ich wohne in Köln und bin seit circa 2002, 2003 als freier Journalist unterwegs. Ich habe viele, viele Interviews geführt mit Musikern, Künstlern, Sportlern etc. Ich habe Dokumentationen im In- und Ausland gedreht und war dabei mal hinter, aber auch mal vor der Kamera. Viel wichtiger aber, insbesondere was diesen Podcast angeht, ich habe Mitte, Ende der 90er Jahre angefangen, mich selbst tätowieren zu lassen. Ich habe inzwischen Arbeiten von knapp 40 Tätowierern aus dem In- und Ausland gesammelt. Ich habe zudem auch mal einige Ausstellungen mit Tätowierern organisiert und kuratiert und war auch 3 Jahre lang mal sowas wie eine Art Shopguy in einem Laden. In diesem Podcast geht es mir vor allem darum, den Werdegang, die Entwicklung und die ganz persönlichen und subjektiven Eindrücke eines jeweiligen Tätowierers in Erfahrung zu bringen. Warum machst du das überhaupt? Warum arbeitest du genau in dem Stil, in dem du arbeitest? Wie und warum haben sich deine Arbeiten weiterentwickelt? Was nervt dich am Tätowieren? Was ist das Geile am Tätowieren? Welche Rolle spielt Social Media? Und was für ein Privatleben hat man eigentlich, wenn man immer nur an die nächste Tätowierung denkt? Um all das und wahrscheinlich noch viel mehr geht es in diesem Podcast. Und jetzt viel Spaß und eine gute Zeit mit meinem heutigen Gast.
Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.
Ja, liebe Leute, mein heutiger Gast, mein frühester Gast. Es ist, ich glaube, der 20. November 2021. Wir sitzen wieder mitten in der Corona-Scheiße. Es ist 9.57 Uhr. Willkommen bei mir zu Hause in Köln-Nippes, Alex Knierer. Hi.
Dankeschön. Danke für die Einladung. Ja. In dein Reich und dein digitales und dein physisches Reich.
Ja. Dein gedankliches Reich, ja. Dieses unglaubliche Riesenreich. Alex, was machst du in Köln? Du machst einen Guestspot, glaube ich, ne? Wo? Bei Powerhouse?
Ja, beim Dennis und beim Kiel.
Ja. Wann hast du da zum ersten Mal geguestspottet?
Im Sommer, im Juli oder so, glaube ich.
Ja.
Ja. Ja, ich bin jetzt gerade wieder ein bisschen mehr unterwegs.
Okay.
Ich war jetzt lange in München.
Ja, da wohnst du auch, ne?
Da
du
wohne ich, ja. Also um München rum, Münchner Süden.
Ja.
Speckgürtel.
Also schon, aber in der Stadt München oder heißt es?
Nee, das ist Taufkirchen, das ist eine eigene Ortschaft. Also ein kleines Dorf, das jetzt halt angeschlossen ist an München.
Ja. Und du wohnst dann mit deiner Familie, Frau und Kind, ne?
Genau.
Warum guestspottest du? Du hast gesagt, du guestspottest wieder mehr.
Ja.
Was mal weniger? Erzähl mal.
Also ich habe mal, ich habe schon mal mehr Guestspots gemacht vor, eigentlich recht früh in meiner Karriere, glaube ich so, nach 2 Jahren Tätowieren oder so.
Ja. Weil man da natürlich auch noch viel mehr lernen will und muss.
Ja, das war ein bisschen, das ist chronologisch jetzt immer schwierig, ne? Weil eigentlich müsste man von Anfang an anfangen, damit es Sinn macht. Ja. Aber auf jeden Fall jetzt, ich hatte jetzt die letzten 5 Jahre einen Laden in München, also jetzt für die akute Situation jetzt. Und ja, durch Corona und so, das hat sich irgendwie, dachte ich, also erstmal spart man natürlich, will man natürlich nicht nur Miete zahlen für nix.
Ja.
Und so ein bisschen frischer Wind schadet ja auch manchmal nicht, wenn man mal so ein bisschen wieder die Karten neu mischt.
Mhm.
Und jetzt bin ich in München bei der Miri, bei Farbenpracht. Bin aber in München gar nicht so viel am Arbeiten gerade, sondern bin eigentlich, ich schaue, wo man mich haben will und da komme ich einfach hin.
Okay.
Und das ist, funktioniert eigentlich gerade ganz gut, ja.
Wie hieß dein Laden nochmal, den du hattest?
Der hieß so wie ich, also das war nur ein Privatstudio. Wie man
ein Atelier.
Ein Atelier,
ja. Das war aber in München.
Das war mitten in München, ja. Das war eigentlich auch schön. Da hatte ich auch ein paar Gäste und es war ein sehr kleiner Raum, das war nur so 15 Quadratmeter.
Ja.
Und weil ich ja immer ein bisschen unterwegs war, war das okay, weil da ich hatte jetzt keine Öffnungszeiten oder so.
Ja. Also, und Fixkosten waren auch nicht so hoch, so dass es sich erschlägt. So,
ne? Ja, genau. Aber jetzt hat die Rechnung ist es nicht mehr so ganz aufgegangen im letzten Jahr und jetzt das ist ja immer ein Katalysator sowas auch, dass man sein Leben mal wieder ein bisschen umgestaltet.
Aber es ist wahrscheinlich schon so ein bisschen schwierig oder unterstütze ich deine Frau da? Weil Frau und Kind, also gerade heute so, du musst gleich auch wieder früher nach Hause, weil dein Kind irgendwie krank ist.
Ja.
Ne? Also, oder hat sie da totales Verständnis für und
Ja, was heißt Verständnis? Also das war ja auch, oder hat sie natürlich, sonst hätten wir, sonst wären wir jetzt auch nicht so lange zusammen. Aber,
Frau, das ist jetzt so.
Ja, nee, das war ja auch eine gemeinsame Entscheidung, weil sie ja, sie hat jetzt gearbeitet in der letzten Zeit, als ich nicht arbeiten konnte. Und das ist natürlich.
Ach so, wegen Corona und so.
Ja, genau. Also okay. Das hat uns natürlich schon recht getroffen, oder die meisten wahrscheinlich irgendwie. Ja. Und genau, alles, wir haben jetzt geguckt, dass wir halt einfach Kosten reduzieren. Und da war das einfach, oder Fixkosten reduzieren, und da war das halt ein Teil davon, dass man den Laden aufgibt. Ja. Und ich habe das, ich bin da nicht so behaftet, dass ich jetzt, oder ich hänge da nicht so dran. Das ist der Fluss geht weiter. So, oder?
Ja, ja, muss man so akzeptieren. Ne? Was macht deine Frau?
Die war jetzt lange für so einen Telekommunikationsanbieter, Grafikdesign.
Ah, okay.
Und hat sie aber gekündigt, auch guterweise.
Also sie hat auch Zeichen-Skills.
Ja, also so. Grafikdesign, das war immer ein gemeinsames Ding so ein bisschen. Ja. Und jetzt sie hat noch einen Online-Shop für Schmuckbedarf, so zum Basteln. Aha. Und macht es noch, Tagesmutter wird sie jetzt noch.
Ah ja, okay. Ja.
Also
bisschen. Hatte sie mal Ambitionen, weil sie auch zeichnen kann und grafisch
tätowieren
oder
so? Ja, ich war, das war echt lustig, weil ich tatsächlich am Anfang war ich da so verkopft und verbohrt, dass ich das so, ich habe da ein bisschen zu viel Raum eingenommen, in dem, weil es ging, also es war natürlich auch ein bisschen so ein Ego-Trip. Ich wollte das immer, dass ich das, und irgendwie wollte ich sie auch ein bisschen davon fernhalten, weil ich dachte, das ist nichts für dich.
Das ist mein exklusives Ding hier.
Weil ich habe mich, also das ist kein Neid, sondern ich habe mich da selber so kasteit am Anfang, weil ich irgendwie vielleicht mit dem falschen Fuß da rein oder so. Und so wollte ich sie da mal so vor beschützen, aber das ist natürlich, es geht natürlich nicht. Ja. Und mittlerweile sind die Lebensumstände halt so, dass wir, glaube ich, also dass es halt auch anders funktioniert, aber das ist tatsächlich so, ist jetzt ein bisschen persönlich sogar schon, aber dass das hätte vielleicht auch anders sein können, aber ist jetzt wie es ist.
Ja.
So. Okay. Und jetzt, vor allem jetzt mit Kind, sind wir halt sehr, ich würde schon sagen, dass wir sehr glücklich sind, so jetzt mit den Umständen.
Ja.
Aber das war schon immer so, dass meine Karriere, wenn man das so nennen kann, das kostet natürlich auch. Das kommt ja nicht von ungefähr. Ne? Also wenn ich jetzt
kommt nicht von ungefähr?
Also wenn ich jetzt allein gewesen wäre, dann hätte ich es wahrscheinlich auch irgendwie geschafft oder so. Aber es war bei uns schon immer so, dass diese Symbiose zwischen uns, oder vor allem halt so gesehen der Support mit meiner Frau da schon auch immer wichtig war. Mhm. Weil ich habe echt oft manchmal so Tagträumphasen, wo ich nicht sonderlich effizient oder effektiv bin. Oder
okay.
Und da ist es gut, wenn natürlich jemand ein bisschen stabiler ist in der Beziehung. Also das erdet halt dann auch, also beziehungsweise dass man ein bisschen so einen Reality-Check manchmal.
Also sie ist so ein bisschen die ordnende Hand bei euch.
Ja, auf jeden Fall.
Und du bist der, jetzt kommt das Wort, Künstler.
Ja, natürlich. Das kann man nennen, wie man will, aber es ist halt einfach, wenn man halt so einen Kopf hat, dann ist, der muss halt auch irgendwie gemanagt werden, irgendwie. Und
gehst du dir dann manchmal selber auf den Sack?
Ach, ich weiß, dass
du sagst so, boah, Alter, jetzt habe ich schon wieder irgendwie eine halbe Stunde an so einen Gedanken verschwendet, der mir jetzt gar nicht
bringt. Ja, natürlich.
Um uns jetzt mal überspitzt zu formulieren.
Es ist natürlich, also das von außen betrachtet ist das schwierig. So, ich mache mir halt sehr viel Gedanken, die halt natürlich jetzt nicht, die kann ich jetzt nicht immer alle finanziell verwerten. So, ne? Also vieles ist einfach nur ein natürlich kann man sagen, es ist Rumgespinne, das andere kann man sagen, das sind irgendwelche kreativen Gedanken oder so, aber ich lebe halt schon in meinem Kopf so ein bisschen. Ich habe halt, denk halt gern nach. Und das ist halt.
Wo und wann machst du das? Dann tatsächlich in der Bahn auf dem Weg zur Arbeit oder wenn du in der Natur bist? Oder sitzt du auch einfach manchmal so zu Hause rum?
Irgendwas macht man ja immer.
Aber. Oder bei Musik hören oder sowas?
Konstant. Also immer, das denkt ja jeder nach. Es ist nicht so, dass es jetzt bei mir so eine besondere Prädisposition oder so ist. Mhm. Aber es ist, ich habe das in letzter Zeit immer so gemerkt, auch wenn im Austausch mit anderen Leuten, es fällt halt oft immer dieser Satz so, Alter, du denkst zu viel nach.
Okay.
Und in manchen Fällen ist
klingt so ein bisschen negativ, wie du das jetzt.
Ja, genau, es klingt sagst, negativ.
So ein bisschen vorwurfsvoll fast.
Ich habe jetzt in letzter Zeit recht frisch auch die Erkenntnis, dass es eigentlich nicht negativ ist, sondern, also jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt einen Termin und ich muss für eine Tätowierung was vorbereiten oder vielleicht irgendwie ein anderer Auftrag, was zeichnen oder so, dann von außen betrachtet auch wieder, könnte man sagen, okay, der schiebt das auf die letzte Sekunde raus, um dann was zu machen irgendwie und im Stress.
Ja.
Aber es ist ja nicht so, dass ich das in der Zeit nicht, dass ich da nicht schon dran arbeite. Ich arbeite halt vielleicht mehr im Kopf. Vielleicht wäre es besser, wenn man das gleich immer alles checkt auf Papier und halt ausprobiert. Aber bei mir ist halt, ich sensibilisiere mich dann ein bisschen
du
für ein Thema.
Arbeitest es im Kopf.
Ja, gerade. Dann wenn ich dann, bin ich in der Stadt unterwegs oder in der Natur oder was auch immer, dann sehe ich was und denke, oh, das könnte man dann doch reinmachen. Also es ist mehr so ein, ich sammle erstmal.
Ja.
Um dann.
Benutzt du irgendwie dein Handy auch dafür, für Ideen oder sowas? Weil dann ist der Kopf nicht so voll, ne?
Nee, der ist tatsächlich
voll. So nach dem Motto,
voll.
Was man sich aufgeschrieben hat, das vergisst man ja dann
nicht. Ich mache mal ein bisschen Fotos mit dem Handy oder so, aber dieses Aufschreiben, das habe ich tatsächlich auch nie geschafft.
Ja.
Das ist ein bisschen.
Und so Sprachmemos gibt's ja auch.
Das nee, ja, das wäre so, cool, aber ja. Das tatsächlich.
Das heißt, du hast den ganzen Tag den Kopf voll mit irgendwas.
Okay. Das kann man bestimmt effektiver gestalten, aber es ist halt. So, ne?
Ja.
Das sind auch Gewohnheiten natürlich, ne? Die man so
und
schafft.
Und es geht ja auch seit einigen Jahren, also es funktioniert ja anscheinend, oder?
Das liegt im Auge des Betrachters. Ja, aber, ja, tatsächlich, also beim Tätowieren, jetzt, was ich jetzt gerade eben so mache, das ist ja auch, also ist ja nicht immer alles so eine bewusste Entscheidung, sondern man kann ja nicht alles gleichzeitig machen. Hm. Also für meine Begriffe kann man das nicht. Und es gibt halt manchmal was, was eher sich anbietet. Und so wie ich es jetzt gerade arbeite, dass ich halt recht viel unterwegs bin und ja irgendwie die Leute müssen ja gezielt einen Termin machen.
Genau.
Früher war es so, dass man halt, da war ich halt in einem Shop und da haben die halt einfach die Walk-ins oder die was ja, halt ja. So Abschaum abgestrichen. Nee, das ist zu negativ. Nee, natürlich, dass man halt einfach Termine eingetragen bekommen ja, hat. Ja. Und jetzt muss ich, das sind natürlich andere Zeiten jetzt auch, musste halt gucken, dass man irgendwie einen Unique Selling Point hat, wie es in der Branche heißt. Mhm. Und ja, das ist natürlich Special Interest vielleicht, aber so funktioniert das besser.
Also sich eine Nische schaffen und da breit machen so ein bisschen. Ne?
Ich mache ja gerne auch andere Sachen, also Traditional Tätowieren zum Beispiel. Ich könnte jetzt auch, also wenn es jetzt heißt, du darfst jetzt nur noch Flash tätowieren, altes, mache ich auch, würde ich sehr gerne auch machen. Ja. Gerade eben ist es so, dass die beiden Sachen sich so, zumindest in meinem Kopf, so ein bisschen ausschließen.
Ja, okay.
Ja, das ist, und ich denke, es ist auch, also ich versuche jetzt ein bisschen eine klarere Linie zu fahren bei der Sache, aber auch das sind also Gedankenspiele, die oft mit der Realität vielleicht gar nicht so viel zu tun haben.
Ja.
Also,
so, du hast gerade schon erwähnt, dein quasi Unique Selling Point. Wenn man sich so deine Sachen anguckt, ich habe das gestern Abend einer Freundin gezeigt, was du so machst, weil ich meine, ich mal mit dem Eisknieger am Podcast und so, was macht er so? Ich so, muss ich dir zeigen.
Ne? Ja, das ist eigentlich schön.
Und dann habe ich mal durch Instagram gescrollt und also keine Ahnung. Also du machst, glaube ich, relativ viele so Filler-Geschichten, ja, die sich so irgendwo reinsneaken.
Das hast du ja schon erwähnt bei dem. Das hat mir ein Kunde geschickt, ey, der Plöger hat dich da erwähnt in diesem das war dieses Sommer-Q&A, ne? Da hast du ja mal kurz drüber gesprochen.
Ach ja, stimmt.
Und da musste ich sehr schmunzeln, das fand ich lustig.
Genau, so, wo ich gesagt habe, du bist irgendwie so ein Tätowierer für Tätowierer. So,
ja, ne? Genau. Ja. Und das ist tatsächlich, in letzter Zeit habe ich wirklich, das war vielleicht so eine self-fulfilling prophecy, dass ich echt in letzter Zeit ein paar mehr Tätowierer und natürlich dann auch.
Ach was.
Ja. Ja, auch gestern wieder.
Und haben die dann auch von meinem Podcast erzählt oder was? Oder?
Vielleicht kann das sein. Vielleicht dachten die so, stimmt, das kann man ja mal ausprobieren.
Also habe ich quasi ein bisschen Werbung für dich gemacht.
Ja, cool. Eine gewisse Richtung auf jeden Fall.
Ja, das freut mich ja total.
Also ich gehe jetzt mal davon aus, weil das halt...
Das
also,
sagen die immer alle Plöger, dein Scheiß hört ja eh keiner.
Ja, okay, du hast natürlich, vielleicht hast du die Beobachtung gemacht und es geht jetzt einfach so weiter, aber mir ist es in letzter Zeit tatsächlich aufgefallen und das ist lustig. Das freut mich, das ehrt mich ja natürlich auch sehr.
Ja. Hört mir gerne. Wer deine Sachen noch nicht kennt, natürlich kann er jetzt auf Instagram oder so Eisknieger mal gucken. Du warst auch mal unter dem Namen Cosmic Musings unterwegs. Gibt's den noch?
Ja, nee, das war nur, also es war so eine lustige, ich war vor 2 Jahren in Amerika.
Ja.
Und da habe ich so ein bisschen Panik geschoben wegen der Einreise, weil die sind ja recht strikt. Und
dann bist du als Gast, als Tätowierer?
Ja, ich bin zum Arbeiten da.
Maschinen dabei und so?
Ja, die habe ich hingeschickt, aber ich wollte aber nur mal sicher gehen. Und dann habe ich am Tag vor der Abreise habe ich so einen Rappel bekommen. Und mein Instagram, also ich hätte wahrscheinlich nur die App löschen können. Aber die sind ja, also wenn die wollen, dann finden die auch was, ne?
Klar.
Und
wenn du Klarnamen da bist, dann haben sie was.
Ja, ne? Aber dann kam so das Teufelchen ins Ohr und sagt so, warum löscht du nicht einfach deinen ganzen Account? Und das war ich, und das, Es hat sich sogar lustigerweise angefühlt wie so ein Befreiungsschlag. Mir tut es ein bisschen leid, weil dann viele Leute mir, also es war schön, dass dann viele Leute es geteilt haben.
Und ach,
dann,
du hast nicht den Namen geändert, du hast komplett gelöscht.
Ich hatte so einen Foto-Account, den ich dann, das war dieses Cosmic Musings.
Ja.
Und das habe ich dann, den recycelt praktisch dann für mein Tattoo-Ding.
Ah, okay.
Das war natürlich total unnötig. Und mir tut es leid, dass viele Leute halt so dachten, ey, ich wurde gehackt, ich habe das ein bisschen falsch kommuniziert.
Oder gar nicht.
Ja. Genau, aber mit dem bin ich jetzt eine Weile gefahren, aber ich im Endeffekt mag ich's, ich habe gar nicht so gern so einen riesen Überbau, irgendwie so ein alter Ego oder so, das mag ich eigentlich, weil das entspricht mir, glaube ich, nicht so. Darum bin ich jetzt wieder zurück zu.
Ja, zu deinem richtigen Namen.
Ja, ist auch einfacher.
Wo hattest du gespottet in Amerika und wie kam die Connection da zustande?
Unterschiedlich, also das meiste tatsächlich über den Chris Detmer,
ja.
Der ist so der, ich würde mal sagen, so ein bisschen so der Gatekeeper, wenn es nach in die Richtung geht, weil er hat.
Das hat er ja auch in meinem Podcast erzählt, weil er so einer der ersten war, der darüber ist und nur mit Jeff irgendwie Sachen gemacht hat und so. Ne? Ja. Und dann war der ja auch in diesen Tattoo Artist Magazin am Anfang drin, deshalb kennen die Amis.
Ja.
Dann,
ne? Und es freut mich natürlich, dass er da das Gate geöffnet hat für mich. Ne? Das ist natürlich,
hat er dir mal gesagt, was er anderen Arbeiten gut findet?
An meinen?
Ja.
Ja.
Was denn?
Naja,
muss ich das nicht fragen?
Ich kann ihn jetzt nicht zitieren und ich hoffe, ich lege ihm da jetzt nichts in den Mund, aber es ist also, ich denke, die eine gewisse Freiheit so, dieses hat. Mhm. Und Chris ist ja sehr immer auf Power bedacht.
Ja.
Die Power kommt dann natürlich aus so einer, naja, man könnte sagen, aus so einer Wurstigkeit, also, aber ich würde eher sagen, es ist ein Selbstbewusstsein vielleicht.
Ja.
Ja, ich vielleicht aus der Not so ein bisschen eine Tugend machen. Also ich bin jetzt vielleicht nicht jemand, der jetzt, wo du jetzt so ein geometrisches, irgendwie eine Linie von der Nase zur Zehenspitze, irgendwie eine Gerade, würde ich mir jetzt selber auch nicht machen wollen oder eben.
Du machst es loose.
Loose ist ja auch nicht so eine, das ist ja keine bewusste Entscheidung, sondern das ist einfach, das ist halt in der Hand drin irgendwie. Ich bin auch vielleicht eher so nervöser, vielleicht habe ich einen stärkeren Stoffwechsel oder so. Ich weiß nicht, was es ist.
Also, dass du beim Zeichnen nicht so konzentriert.
Ja, ich bin ein bisschen ungeduldig. Das muss schnell passieren.
Ja.
Und das hat natürlich gerade für Tätowieren, wie ich empfinde, hat das natürlich gewisse Vorteile.
Und das war schon immer so? Hast du früher auch schon so gezeichnet als Jugendlicher?
Also ich habe
als du das noch nicht im Kopf hattest?
Vor dem Tätowieren waren das tatsächlich mehr so, also so freiere Illustrationen, mehr der Einfluss. Ich habe es gerade jetzt mit gestern erst darüber gesprochen, dass der früheste Einfluss vielleicht die Erwin Moser Bücher waren. Erwin Moser ist so ein österreichischer Kinderbuch Illustrator oder Autor. Und das hat mir unsere Mutter immer mit uns gelesen. Und diese Bilder, die haben sie so reingefressen bei mir. Und das ist so das sind so recht lockere Tuschezeichnungen, die dann mit Aquarell eingefärbt wurden. Und das war immer das Ding, was mich so eigentlich lang begleitet hat. Und jetzt, wo ich unseren Sohn habe, sehe ich das auch wieder mehr. Mhm. Und dann merke ich eigentlich, dass
Zeigst du ihm auch die Bücher?
Ja, natürlich.
Ja, okay.
Dass das so vielleicht unterbewusst auch der Haupteinfluss war. Und dann, wenn ich jetzt dann so Sachen wie jetzt Tim Lehigh zum Beispiel sehe, ist es genau das.
Ja.
Ich sehe das gar nicht so aus diesem Tattoo-Ding, sondern einfach aus einem illustratorischen Background.
Das ist interessanter.
Und ich ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, ich will jetzt das so machen, sondern es ist halt einfach, das liegt mir halt am ehesten.
Ja.
Das Handwerk so anzugehen, anstatt jetzt was eins zu eins zu kopieren. Ich kann ja nicht mal mein eigenes Stencil wirklich kopieren. Ja. Das heißt, ich muss da so einen Freiraum schaffen in der Applikation. Und das ist das, was vielleicht viele dann was man als loose bezeichnen kann oder so, aber was dem halt eine gewisse Dynamik gibt, weil es muss ja schnell passieren, sonst wird es kacke. So, ne? Das ist so der,
ganz kurz zur Orientierung, falls im Hintergrund jemand jammert, ne? Wir haben natürlich hier ein kleines Kind entführt und nein, es ist mein Hund und der nervt mich heute. Dann bin ich gleich mal weg. Und wo warst du dann konkret in Amerika?
Ich habe so einen kleinen Roadtrip gemacht.
Ja.
Das war auch schön, das war für mich, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Aktion, weil ich sonst auch, da ich bin jetzt seit 10 Jahren oder seit über 10 Jahren in einer Beziehung, ich war eigentlich nie wirklich allein unterwegs, außer jetzt halt hier in Deutschland für die Guestspots und so.
Ja.
Und das mal alleine darüber zu eiern, das selber zu organisieren und auch mit dem Auto in einem fremden Land fahren, ich bin nicht so der Autofahrer, das war für mich wichtig, dass ich das mache.
Ja.
Und das hat mir jetzt
auch gemacht. Ach so, um zu checken, ob man das selber so auf die Reihe
ja, bringt. Ja, genau. Ne? Aber das war halt einfach so ein Drang, da hinzugehen. Ja. Weil all die Leute, die ich da besucht habe, ich versuch's mal chronologisch irgendwie hinzukriegen.
Das du bist wohin geflogen?
Nach Boston.
Ja.
Und dann bin ich zuerst nach Dover zu Nick Filth. Mhm. Das ist mein Kontakt. Hat der Chris nichts mit zu tun. den kenne ich schon länger. Da habe ich mal ein Bild bestellt und wir haben mal geschrieben.
Ja.
Und das war sehr, sehr schöne Erfahrung. Dann bin ich zum Patrick
Kitzel
ja. Und zum DJ Rose nach Syracuse.
Ja.
Halo.
Ja.
Das war auch schön. DJ Rose war auf jeden Fall ein ganz toller.
Patrick Kitzel, der Tribal Tattoo Heft ja, macht genau. Und auch die Tribal Tattoo Tour ja. Organisiert hat und eigentlich aus Essen kommt, aus dem Ruhrpott, ne?
Ja, genau. Ja. Und Patrick hat natürlich auch da eine große Rolle gespielt, weil er natürlich für mich da vermittelt hat und ich habe auch bei ihm gepennt und das bin ich ihm sehr dankbar dafür.
Ja.
Dass er, der hatte auch viel auf dem Kasten so oder viel zu tun.
Ja, und vor allem wahrscheinlich ist es cool zu sehen, wie er so in seinem normalen amerikanischen Umfeld so funktioniert, ja, weil ich glaube, das ist ja voll der Checker und Ansagenmacher. Das ist
der amerikanische.
Und man selber steht da mit seinem Kuppel Englisch so und man denkt so, Alter, der liefert dir mal ab so, ne? Oder?
Nee, das war auf jeden Fall sehr interessant zu sehen.
Ja.
Und dann bin ich nach Cannonsburg zu Old Soul.
Was soll sagt man das?
Ja, Josh Mason.
Ah ja.
Josh ist ein Freund von Chris.
Ja.
Und Josh Adams ist da. Matt Bivetto war da damals noch. Aha. Der ist jetzt wieder. Und Thomas Garcia.
Ah,
und
Thomas Garcia, ja.
Die Chill. Also die waren alle tolle Leute, die ich da kennengelernt habe. Mhm. Und dann bin ich noch zu, last but not least, zum Jeff Zuck nach Michigan, Ann Arbor.
Cool.
Mike All und
also das. Ja, Jeff Zuck, so einer der entspanntesten Typen überhaupt, so, ne?
Ja.
Also so habe ich ihn zumindest kennengelernt, so.
Ja, also alle super herzlich irgendwie. Mhm.
Also ist nichts schiefgegangen auf den Trip, hat alles gut funktioniert.
Nee.
Ja.
Als ich dann wieder zurück war, war ich erstmal so, dachte ich, habe jetzt da irgendwie die Erleuchtung gefunden. Die sind alle so ein bisschen spirituell, ne? Also vom Hindu zum urtümlichen Christen zum das alles so dabei. Die Amis, die können sich da können sie ja frei wählen da, was die sich
kulturell. Die bauen sich da was zusammen so, ja? Wie so ein Buffet, wie so ein Glaubensbuffet.
Ich wusste ja, dass ich die Leute besuchen will, weil die alle irgendwas haben, was mich anzieht irgendwie.
Ja.
Was da so bei rübergekommen ist, war halt viel mehr zu diesem Achtsamkeitsding. Ne? So, also was jetzt entweder von diesem Zen-Buddhismus kommt oder das ist ja überall so ein bisschen dieses Mindfulness. Und da habe ich das so aufgeschnappt. Und dann war ich erstmal hier.
Mag jetzt vielleicht den einen oder anderen überraschen, weil man denkt, so amerikanisches Tätowieren, sehr professionell und der Shop muss laufen und
ja,
so.
Ja, nee, die sind ja alle totale, also.
Kopfmenschen so wie du.
Ja, nee, mehr, nicht so verkopft.
Ja.
Sondern da ist ja, mit irgendwelchen wissenschaftlichen Sachen brauchst du ja nicht ankommen. Das ist ja, das ist ja rein emotional.
Ja.
Spirituell. Also.
Nimm mich mal ein bisschen mehr an die Hand. Zum Beispiel Thomas Garcia.
Ja. Okay, Thomas ist ein bisschen was anderes.
Okay, such dir doch mal einen anderen raus, wo du sagst, so, an dem hat mich das interessiert und wie lebt er das? Oder damit ich mal ein konkreteres Beispiel habe.
Also jetzt mal allgemein gesagt, ist das, also was mich an der Art von Tätowieren interessiert, was die alle so ein bisschen gemeinsam haben, ist, dass es halt schon individuell ist und du halt die Person sehr stark drin siehst.
Ja.
Ohne, dass das forciert ist.
Ja.
Das ist das, was ich mir immer wünsche und auch bei meinen Kollegen immer wünsche, dass diese mehr sich selbst so zulassen.
Jetzt gehen wir mal auf Josh Mason.
Josh Mason, Josh Mason ist ist ein gutes Beispiel. Das war schon, also seit ich angefangen habe, immer einer meiner Lieblingstätowierer, weil das eben auch einfach so frei ist. Weil der versucht
nicht. Beschreib mal ein Motiv, was er macht, wo du sagst, so da sehe ich den Typen auch selber drin.
Also Josh Mason hat da zum Beispiel diese Porträts, also diese traditional Porträts, wie man es jetzt immer so nennt, ist halt so einfach reduzierte Porträts, die einfach, da ist einfach so ein Selbstbewusstsein drin, einfach mal das ganze Ding einfach mal vielleicht, also für einen konservativen Begriff viel zu dunkel zu machen oder was auch immer, aber da ist einfach so, der weiß halt, was er tut.
Ja.
Und das siehst du.
Weil Chris Detmar ja auch so ein bisschen.
Genau,
so. Du siehst ja die Einflüsse, aber.
Ja, genau, du siehst ja die Einflüsse, aber einfach, dass man, das Handwerk ist hochprofessionell und, die wissen, was sie tun, die Leute.
Ja.
Aber trotzdem ist da eine Persönlichkeit drin, die eben, die halt, ja, authentisch ist nur ein blödes Wort, aber du siehst halt einfach, die haben ihre Einflüsse, die haben ihre Hintergründe und das ist vielleicht dieser amerikanische Spirit so ein bisschen, dass jeder macht sein, also jeder entfaltet sich so, wie er will oder wie er am besten kann und interessiert sich eigentlich gar nicht so viel für was außen rum ist. So.
Der Vorteil ist natürlich in Amerika, du hast zehnmal so viele Leute, die da Tattoo interessiert sind wahrscheinlich. Ja. Das heißt, es gibt auch viel mehr Nischen, die möglich sind, oder? Ja,
wobei, oder verstehe ich das? All diese Leute, die man jetzt immer so, also die jetzt einen eigenen Stil haben, sind ja meistens ja auch in einem Street-Shop und machen ja doch zu zwei Drittel eigentlich wirklich Walk-ins oder einfache
Dienstleistungstätowierungen,
in Anführungszeichen. Ja. Aber haben halt noch dieses Ding extra.
Dieses Special.
Und das war immer so mein Vorbild. So. Ich meine, ich bin gerade eben nicht in einem Street-Shop, aber hätte ich auch nichts dagegen.
Weil ist das Verhältnis bei dir ähnlich, dass du so zwei Drittel Sachen machst, wo du sagst so, ey, ist okay, kann ich gerne tätowieren und ein Drittel sind so die Sachen, wo du sagst, yo, da habe ich richtig Bock drauf.
Es war alles in die letzten Jahre war es tatsächlich wesentlich mehr, also ich habe jetzt, ist ja nicht so, dass ich alles online stelle, was ich tätowiere.
Natürlich.
Das wäre ein bisschen
wenig. Ist auch schon blöd.
Ja, zurzeit ist es tatsächlich so, weil ich echt nicht viel tätowiere, dass ich also fast alles verwerte, also für diese Identität, sag ich mal, verwerten kann.
Ja.
Aber grundsätzlich ist es so, dass ich, also ich arbeite gerne im Streetshop auch, also auf jeden Fall.
Ja. Ich muss da nochmal gerade anschließen. Wir sind komplett in eine andere Richtung abgebogen. Ja,
ist auch viel.
Was total fein ist, weil es einfach ein Gespräch ist zwischen uns beiden. Aber ich war ja nochmal an dem Punkt, wo ich meiner Bekannten gestern deine Instagram-Seite gezeigt habe. Da meinte sie so, okay, was ist das?
Ja, genau.
Und ich würde mal sagen, okay. Der Alex, der guckt auch ganz gerne mal in die Sterne. Und es sieht halt aus so wie so biomorphes Mondgestein alles.
Zum Beispiel.
Was sich natürlich super als Filler eignet, weil es ja so eine tribale fast Formgebung hat, die du überall einbauen kannst.
Ja.
Beschreib das mal, was so deine Hauptmotive sind. Der eine oder andere, der keine Ahnung hat, sagt so, das ist ein Haufen Matsch.
Ja, ist auch
mit einem Ast irgendwo da drin oder so.
Ist ja auch nicht so weit weg von der Realität dann tatsächlich.
Ja.
Also ich würde ungern das benennen.
Ja.
Genau. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass ich jetzt das Rad neu erfinde oder so, wenn man ein bisschen.
Ja, aber auf der anderen Seite, ich sehe jetzt nicht so viele Leute, die so einen Kram machen.
Man sieht schon die Einflüsse, also ich sehe sie natürlich, weil ich weiß auch, wo ich gucke.
Ja.
Ich versuche natürlich, es gibt diesen Spruch, glaube ich, sogar von Dan Hicks, glaube ich, das ist aber schon immer so der Leitsatz: Seek the roots, not the fruits. Also, dass wenn ich jetzt. Man ist ja über Instagram, bist du ja sehr leicht versucht, was zu sehen, was funktioniert. Vielleicht gerade, wo die Tribal-Tour da war, wo viele Amerikaner hier ihre Spuren hinterlassen haben, dass man sagt, boah, Robert Ryan, finde ich total geil, ich will jetzt auch sowas machen. Mhm. Meine Herangehensweise wäre dann, okay, was finde ich da gut an dem, was der macht? Mhm. Und warum macht das so? Und dann bei Robert Ryan
und
oder
da
bei,
dann eher zu gucken.
Ja, genau. Oder beziehungsweise macht es überhaupt Sinn für mich?
Ja.
Für mich wäre das jetzt total sinnlos, irgendwelche astrologischen Sachen oder jetzt auch Hindu-Sachen Leuten irgendwie draufzupacken.
Ich wollte gerade sagen, wo ist da die Connection?
Wenn du das von mir willst, dann mache ich dir das gerne. Aber ich kann das nicht anbieten, weil es fühlt sich halt nicht richtig an.
Aufgesetzt.
Und wenn du in diesem Bereich bist, wo du halt was anbietest, finde ich, dann will ich halt, dass es von, ich kann es ja auch besser verkaufen.
Bei Robert Ryan war es zum Beispiel so, ich glaube, der war viel in Indien und all sowas.
Ja, natürlich.
Ich habe so Bilder, da sitzt er da vor irgendwelchen Tempeln rum und so und dann war er zumindest schon mal da.
Oder auch jetzt, kannst du ja bei vielen Leuten machen, die halt so in ihre eigene Sprache so gefunden haben. Bei Chris, da, wenn du den kennst, da weißt du, der sitzt halt, der hört halt gern Black Metal und
genau,
hat halt
so
die Einflüsse.
Das auch
und das ist auch, das ist genau das. Ja. Aber ich will halt, für mich will ich halt auch was finden. Ich will da auch mitspielen. Ich will da nicht immer nur der Rip-Off von irgendwas sein.
Ja, okay,
das ist natürlich ist das, also, wie gesagt, man bedient sich ja bei Sachen. Aber ich versuche immer, wenn ich was sehe, schaue ich, also was ist das Gute dran und wo kommt es her? Mhm. Und da kannst du ja, du kommst ja eigentlich, also wenn man, je weiter du zurückgehst, kommst du natürlich immer an vielleicht, also mal Beispiel, ich finde jetzt Tim Lehigh gut und Chad Chesko, das waren immer so, auch jetzt tätowiertechnisch auch meine Helden so.
Ja.
Und dann wo gucken die? Die gucken natürlich bei Giga.
Mhm.
So. Dann kann ich jetzt sagen, okay, ich finde Giga geil, finde ich auch, da gucke ich auch manchmal ganz gern. Aber wo hat der denn, also wo kommt das her? Was ist die Inspiration dafür?
Und wo endet da die Recherche? Ich meine, du kannst
googeln
und so, du kannst ins Antiquariat und Bücher und so.
Ja, ich bin jetzt gar nicht so der Bücher. Ich habe ein paar Bücher, die ruhen meistens im Regal.
Weil irgendwo endet es ja dann.
Ja, für mich habe ich
seine Inspiration gehabt zum Beispiel, ne?
Genau, für mich, ich bin jetzt mittlerweile an dem Punkt, dass ich, also das ist keine große Errungenschaft, aber für mich empfinde ich gerade, dass ich tatsächlich, wenn ich jetzt einfach nur draußen bin, in der Natur, ja, gerade einfach Formen finde, die jetzt für das, was ich mache, auch zuträglich sind.
Logisch.
Wenn ich jetzt bin, jetzt bei uns, da sehe ich irgendeine Föhre, die eine Birke hat, oder eine schöne Rinde hat.
Was ist eine Föhre?
Föhre ist so ein Kieferngewächs, also sowas wie eine Kiefer.
Ja,
okay. Die hat so ganz flächige Platten, so als.
Okay.
Und dann denkst du, das sieht ja ganz cool aus. Und, oder gerade jetzt diese.
Da machst du dann auch mal ein Foto und.
Genau. Ja. Oder ich bin jetzt nicht der jetzt mit dem Skizzenbuch durch den Wald läuft. Sollte ich vielleicht mal machen. Weiß ich nicht. Und dann sehe ich, oder zum Beispiel diese Steine, machen jetzt auch ein paar immer. Das ist ja auch nichts Neues. Aber dann gucke ich mir halt einen Stein an. Da brauche ich mir jetzt nicht irgendwie von jemand anderem die Steine angucken, wie der die macht. Oder gucke ich vielleicht irgendwelche chinesische Malerei an.
Du hast es ja selbst in traditionellen Tätowieren. Die richtig guten Tätowierer, die sagen dann so, Alter, ich kaufe mir ein scheiß Rosenbuch,
genau,
wo Fotos von Rosen drin sind, und dann zeichne halt eine Rose. Und ich zeichne keine tätowierte Rose.
Nee, absolut.
Ja.
Und das funktioniert halt für mich am besten irgendwie. Da habe ich nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie, da fühle ich mich nicht so beobachtet, wie jetzt, dass ich jetzt irgendwas klaue. Und ich kann es ja von mir aus viel besser auch präsentieren.
Ja, ja,
und
klar.
Und ich mag das eigentlich gerade mit den, also die Kunden, die mich dann für sowas aufsuchen, das sind immer tolle Gespräche. Das ist immer ein guter Austausch.
Ja,
also
ja, klar.
Und also ich ziehe ja auch dann Leute an, die ja natürlich auch ähnlich vielleicht funktionieren oder die eine ähnliche Vorgeschichte vielleicht haben.
Ja.
Und darum sind es natürlich auch vielleicht mal Tätowierer.
Ja.
Das also, und dann das Astronomie-Ding, das ist natürlich bei mir jetzt auch schon eine Weile ziemlich präsent. Da habe ich so ein bisschen gemerkt, ich kann das den Leuten gar nicht so aufzwängen.
Mhm.
Also weil, Sterne und meinen Mond irgendwo reinpacken, das kann man immer.
Ja.
Aber das astronomische Interesse, das geht da oft ein bisschen drüber hinaus. Irgendwelche, und da wird es halt schwer, da musst du halt wirklich, also finde ich, das hat halt einen Mehrwert, wenn du das als Träger oder als Kunde auch willst.
Oh. Wo kam dein Interesse für Astronomie, Astrologie?
Das ist ein großer Unterschied. Das muss ich erstmal klären.
Okay, ja, mach es.
Das ist ein Riesenunterschied.
Ja.
Und da gibt es auch oft, also Konflikt würde ich es nicht nennen, aber das gibt es oft Missverständnisse.
Ja.
Weil ich bin ja schon recht.
Du bist im Thema.
Ja, genau. Aber ich bin im Thema, ich würde mal sagen, ich bin ein Freund der Wissenschaft. Ich habe jetzt nichts studiert in die Richtung oder so, aber ich finde das gut so. Ne? Und da gibt es einen großen Unterschied zwischen Astrologie und Astronomie. Astronomie ist das Beobachten des Himmels im Endeffekt, also und die Wissenschaft, die damit verbunden ist.
Ja.
Also auch Kosmologie, wie alles entstanden ist und all diese Sachen, die sind ja, das ist ja ein wissenschaftlicher Prozess, wo du was rausfindest und dann da aufgrund dessen Vorhersagen machen kannst, die funktionieren. Astrologie ist ja, das hat sich ja, früher war das eins, aber mit dem Fortschreiten der Wissenschaft hat sich das ja getrennt.
Mhm.
Und Astrologie ist halt jetzt das, ich sage jetzt mal, vielleicht, mir fällt es auch oft schwer, Euphemismen für zu finden, aber es ist halt ein esoterischer Überbau,
ja, okay,
wo jeder halt für sich was reininterpretiert.
Okay, ja.
Und da, das ist halt nicht mein Ding.
Mhm.
Also gar nicht eigentlich.
Ja.
Und viele Leute, die halt mit der ähnlichen Ästhetik spielen, wie ich, klar, ich meine, wenn du jetzt Sachen reduzierst, aus dieser Bildwelt, dann bist du natürlich bei so vielleicht so Tarot-Geschichten oder sowas. Aber da gibt es halt oft
Gruß an Sebastian Domaschke nach Berlin.
Genau, ja, also jeder wie er mag. So, aber da ist oft halt für mich das klingt so nüchtern und kühl, aber ich habe halt mehr ein Interesse an dem Kosmos an sich als an meiner Person, wie das jetzt irgendwie, was das jetzt mit mir zu tun hat.
Okay.
Man ist ein Teil von dem Ganzen.
Ja.
Und für mich ist es gibt diesen schönen Satz, Science is the poetry of reality. Und so ist es einfach. Also das tiefe Beschäftigen mit einer Sache, das eröffnet einem auch eine neue Gefühlswelt oder eben auch ein Verständnis über seinen Platz im Kosmos jetzt in dem Fall.
Ja.
Und selbst wenn ich jetzt zur Zeit gucke, ich ein bisschen mehr Vögel, weil ich nachts nicht so viel raus kann zum Beobachten. Das ist das Gleiche. Einfach das Beobachten von der Natur. Und der Nachthimmel ist ja auch die Natur.
Wie lange machst du das schon?
Also Astronomie jetzt, also wir haben, meine Frau und ich, wir haben geheiratet 2013 und da habe ich mein erstes Teleskop gekauft.
Du baust auch selber welche, ne?
Genau, ja.
Ja. Ist das nicht unglaublich kompliziert? Oder ist das eigentlich vom Prinzip her wahrscheinlich einfach, aber es dann in per excellence auszuführen.
Ja, also dann immer, wenn du sagst, du willst es machen, ja, und man nimmt dich bei der Hand, ja, dann schaffst du es tatsächlich. Also, kann natürlich immer schief gehen, aber ich bin jetzt weder wissenschaftlich irgendwie jetzt vorbelastet oder so, und ich habe dann mir ein Teleskop gebaut, das kann ich einpacken und auf den Berg gehen damit und kann, also die Optik, die dabei entsteht, ist, die kannst du auch nicht besser kaufen tatsächlich. Also das ist High-End, was man da bauen kann.
Ah, krass.
Und also ich weiß, das ist jetzt schwierig, man kann da, ich könnte jetzt eine Stunde lang davon erzählen, aber.
Aber gibt es dann konkrete Anleitungen oder guckt man auch mal bei YouTube rein? Also es gibt ja für alles auch Tutorials. Ja.
Ich habe da so eine Art Mentor in der Sternwarte in München.
Ja.
Ja, okay. Also nur kurz, also man schleift einen Spiegel. Es gibt ja Spiegel- und Linsenteleskope. Linsen zu schleifen ist ein bisschen zu schwierig und auch nicht, macht auch keinen Sinn.
Ja.
Aber einen Spiegel, also eine reflektierende Oberfläche, die das Licht an einem Punkt sammelt. Das ist das Ziel. Und die kannst du auch beliebig groß machen. Du kannst sie auch einen halben Meter groß machen und so. Und das kannst du als mit einem Linsenteleskop nicht machen, weil so eine große Linse, die ist ja vorne am Ende vom Teleskop und dann hättest du so ein Riesenrohr, das und so ein
Wenn du einen Kran hast, kannst du es auch transportieren.
Genau, aber
oder ist es ein Feststehen?
Ich will ja an einem möglichst dunklen Ort und möglichst transportabel sein.
Ja.
Und darum hat sich das so etabliert, dass man halt Spiegelteleskope. Und die sind auch mit relativ einfachen Mitteln.
Und wie groß und schwer ist das jetzt, was du da jetzt
hast? Das, was ich habe, ist das nur ein kleines. Das ist 18 Zentimeter der Durchmesser von dem Spiegel.
Dann so ein Meter lang oder was?
Ja, knapp 90 Zentimeter Brennweite
ungefähr. Aber du musst ja dunkel um dich rum haben. Du wohnst im Speckgürtel von München.
Ja.
Wenn du mal die Zeit hast, abends oder nachts.
Wenn, dann entweder gehe ich auf den Berg.
Und du guckst oder, wahrscheinlich auch vorher so, ist es besonders dunkel heute?
Ja, genau. Und ich habe da auch einen Kollegen, mit dem ich das meistens mache.
Ja.
Ich bin ganz recht selten allein unterwegs. Entweder macht man es mal nur mit dem Fernglas, wenn mal irgendwie nur ein paar Stunden Zeit ist. Mhm. Oder wir fahren dann entweder mit der Gondel oder gehen auf den Berg.
Und,
und sind dann, also ich mache das nicht so oft zur Zeit, aber ich würde es gerne mehr machen.
Ja.
Aber das ist wirklich eine ganz tolle Sache, ja.
So, und du, ihr seid dann 2-3 Stunden, guckst dann in den Himmel oder die ganze Nacht oder was? Oder?
Ja. Also, darf kein Mond da sein, weil dann ist es zu hell für die schwachen Fuzzis, die man sich da anguckt. Ja, und dann ist das eigentlich nur ein Beobachten im reinsten Sinne tatsächlich.
Also, und wenn du da nicht allein, ihr redet dann auch nicht so viel.
Doch schon, man unterhält sich über das, was man sieht.
Ja. So ein bisschen wie Angeln klingt das.
Ja, es ist wie Angeln. Das Schöne ist, dass bei Angeln ist ja so, ich fange den Fisch ja dann und ich kann da ein Foto von machen und zeigen. Da ist es so, dass ich beobachte was und ich weiß, zum Beispiel, da ist ein planetarischer Nebel, das sind so die Hüllen von einem Stern, die so ausgestoßen sind. Und bei manchen sieht man noch den kleinen Überrest von dem Stern, den Zentralstern. Und man muss da ehrlich mit sich sein, weil es geht, ich kann jetzt sagen, klar, ich habe den gesehen, aber wenn ich ihn nicht gesehen habe, nützt mir das nichts. Und es geht darum, die Beobachtung so zu schärfen. Ich gucke da teilweise stundenlang auf so einen Fleck.
Auf einmal.
Und dann indirekt guckst, werden, du hast ja Stäbchen und Zäpfchen im Auge, die einen sind für die Farbunterschiede, die anderen sind für Kontraste.
Ja.
Und wenn ich eigentlich neben das Objekt gucke, dann sehe ich mehr Kontraste und dann sehe ich auf einmal was indirekt aufblitzen in dem, wo ich da reingucke. Und dann kann ich sagen, ja, okay, dann notiere ich mir das. Ich habe jetzt den Zentralstern in diesem planetarischen Nebel, habe ich indirekt wahrgenommen oder so.
Ah.
Also es ist ein sehr, also man lernt halt ehrlich mit sich zu sein.
Ist und das
halt
dann auch emotional?
Natürlich, also für mich ist.
Und du denkst so, ach Mensch, jetzt hat sich das schon wieder gelohnt, dass ich hier eine Stunde.
Ich meine, du bist in der frischen Luft, du hast einen Sternenhimmel, den die wenigsten Leute kennen, weil sie halt in ihrem Lichtsiff da wohnen.
Ja.
Allein
Lichtsiff
das
ist ein schönes Wort.
Ja, allein das lohnt sich ja schon.
Ja,
aber dann eben dieses genauer Hinschauen.
Viele Leute ist das gar nicht bewusst, den meisten wahrscheinlich nicht. Ich hatte mal vor 10 Jahren oder so, ich war mal auf einer ziemlich einsamen Insel in Asien, in Thailand und ab 10 Uhr war der Strom aus.
Ja.
Und dann habe ich mich um 10:30 nochmal ins seichte Wasser gelegt und in den Himmel geguckt,
mir
ist fast der Kopf geplatzt.
Allein
das Dunkle war ja quasi in der Unterzahl.
Natürlich.
Da waren ja Milliarden kleine helle Glühbirnen
und du immer denkst
nur so, Alter.
Ja, absolut. Ne?
Warst du schon mal in einem Land extra oder bist du mal gereist an einen ganz entfernten Ort, wo du wusstest, so da kann man richtig was sehen?
Ja, das ist ja
Wüsten, ne, wahrscheinlich.
Ja, im Sternenhimmel ist ja das Lustige, es gibt ja nur den Nord- und den Südhimmel. Mhm. Also alles, wenn ich auf der Nordhalbkugel bin, dann ist es ja immer der gleiche Himmel, weil die Erde ja praktisch nach oben guckt, wenn man so will. Und auf der Südhalbkugel ist ein ganz, ich kenne den Südhimmel nicht. Das ist ein komplett neuer, also komplett anderer Himmel. Das ist ein komplett anderes Objekt. Genau, und das kenne ich noch nicht.
Okay,
und drum, wenn ich jetzt hier in die Alpen fahre, dann habe ich schon echt einen ganz guten Himmel.
Also du müsstest mal, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal Atacama.
Ja, genau, das Atacama ist zum Beispiel das wäre der der perfekte Spot für Südhimmel oder Südafrika gibt es auch ein paar Orte.
Ja.
Mache ich bestimmt mal irgendwie, zur Zeit nicht.
Guestboard machen und dann.
Ja, vielleicht, ja. Genau, und das ist halt, was das Schöne dran ist, dass du halt, du lernst halt, wie gesagt, deinen Platz im Kosmos so kennen. Du siehst, das nächste, was du siehst, erstmal siehst du vielleicht Flugzeuge fliegen. Das ist das nächste.
Ja, ja, klar.
Dann siehst du
Satelliten.
Dann siehst du den Mond. Den Mond kennt man so, der dreht sich so um uns rum. Und dann siehst du andere Punkte, die ein bisschen heller sind als die anderen, die aber sich bewegen am Himmel, also scheinbar. Du siehst die Bewegung nicht, aber wenn du in einer Woche guckst, sind sie woanders. Das sind die Planeten. Die sind in unserem Sonnensystem. Die kann ich auch mit dem Teleskop, sehe ich zum Beispiel schon die Ringe von Saturn oder die Monde von Jupiter und die Streifen auf Jupiter. Mit so einem kleinen Kaufhausteleskop sehe ich das schon.
Ja.
Und dann geht's halt weiter. Dann kommen die Deep Sky Objekte, also alles, was außerhalb der Milchstraße ist. Oder alles. Nee, erstmal siehst du die Sterne, alles, was außerhalb von unserem Sonnensystem ist. Jeder Stern, den ich am Himmel sehe, ist Teil von unserer Milchstraße, von unserer Galaxie. Und du siehst dieses, wenn du einen dunklen Himmel hast, siehst du ein helles Band über den Himmel.
Ja.
Das ist unsere Galaxie, in der wir sind. Und dann siehst du eben noch andere Galaxien auch noch. Also siehst nochmal weiter, nochmal über dieses Ding raus.
Ja.
Und die Kontemplation über all diese Sachen, die gibt einem natürlich ein gewisses, ich sage immer, das füllt so meinen, es hat ja jeder so einen metaphysischen Eimer. So, ne? Manche haben das halt, sind halt spirituell unterwegs oder so.
Ja, oder eine Lücke, die versuchen zu füllen.
Genau.
Und das kann man dann damit.
Genau, also ich habe jetzt nicht aktiv danach gesucht, die zu füllen, aber seit ich das habe, Theologen können mir da wahrscheinlich sagen, ja, das reicht nicht ganz so was, aber für mich, ich bin erstmal zufrieden damit.
Ich stelle jetzt einfach mal, weil ich sie gerade im Kopf habe und ich muss jetzt loswerden, das ist natürlich die obligatorische Scheißfrage in dem Kontext. Was ist mit, ich nenne es jetzt einfach mal ALF, außerirdische Lebensform.
Ja, also.
Meinst du, irgendwo da draußen ist was?
Ja, also es ist ziemlich wahrscheinlich.
Ja.
Was unwahrscheinlich ist, dass die bei uns schon mal abgehangen haben. Das ist ziemlich unwahrscheinlich.
Ja.
Da gibt es die Beweislage auch leider nicht dicht genug.
Okay.
Aber man kann ja, es hat ja jeder Stern.
Ja, aber Area 51.
Ja, genau.
das ist tatsächlich auch, wie gesagt, ich bin nicht in dem Thema, aber ich denke so, es ist so groß und so weit, warum sollte da nichts sein?
Ja, ist ja ganz einfach. Fast jeder Stern hat Planeten.
Ja.
Also jeder Punkt, den du oben am Himmel siehst, hat Planeten. Und wenn der Planet im richtigen Abstand von dem Stern ist, das heißt, es ist nicht zu heiß oder nicht zu kalt.
Genau.
Und du hast vielleicht einen richtigen Chemiemix, dann ist das jetzt nicht
irgendwas
so.
Irgendwas wird da rumkrauchen, so.
Und da gibt's so ein, ich weiß gar nicht, wie das heißt, da gibt's so ein Astrophysiker hat da mal so eine Rechnung aufgestellt. Und die Zahl ist, naja, ist ziemlich wahrscheinlich. Es ist nur eine Wahrscheinlichkeit und wir haben keine Beweise.
Ja, ja.
Aber wir können mittlerweile die Atmosphären von Exoplaneten, also von Planeten an anderen Sternen untersuchen und können da Spuren finden von, also es geht schon in die Richtung, dass man da vielleicht mal einen Hinweis kriegt.
Ja, ja.
Aber
könntest du dir vorstellen, dass es eine Lebensform gibt, die weiter?
Natürlich, es ist auch sehr wahrscheinlich, dass die weiter sind als wir. Ja.
Echt jetzt?
Du kannst, das ist so ein Gedankenexperiment.
Aber die Menschheit ist ja schon weit.
Ja, weit.
Allein, dass wir diese Fragen stellen.
Ja, aber wenn du uns mit dem Nächsten vergleichst, was auf der Erde schlau ist, das wäre jetzt Menschenaffen, die sind ja unserem Nächsten.
Hunde auf jeden Fall nicht. Jetzt pennt er da, der doofe Sack.
Das ist gut.
Ja.
Da ist ja der DNA-Unterschied ist ja sehr, sehr gering.
Ja.
Also 0,1% oder so.
Ja.
Weiß ich jetzt nicht.
Ja.
Und wenn du jetzt eine Lebensform hast, die vielleicht nur 2% Unterschied hat, dann ist sie ja schon so viel weiter.
Ja. Oder also, viel weiter zurück.
Ja, aber dann, ich meine, dass es irgendwo irgendwelche Mikroben oder so gibt, das kann ja gut sein, aber es geht jetzt um intelligente Lebensformen.
Ja.
Das ist ja, wir sind jetzt nicht, also die Krone der Schöpfung auf jeden Fall.
Ich hoffe nicht.
Ja.
Nee, da muss eine Beta-Version geben von Menschen,
der
es irgendwie so ein bisschen besser macht auf Dauer, auf Long Term. Ne?
Aber das Schöne ist, Carl Sagan, das ist mein Lieblingsastrophysiker, zu zitieren, der hat mal gesagt.
Lebt er noch?
We are a way for the cosmos to know itself, hat er gesagt.
Okay.
Und das ist halt für mich so der bisschen der Motivator hinter der Astronomie, dass ich halt das menschliches Leben eben so viel Mist, die auch machen, können wir unsere Rolle im Kosmos oder damit auch den ganzen Kosmos erforschen. Na, wir können andere Galaxien, das kann ja jetzt so ein Menschenaffe nicht oder ein Delfin. Delfine sind auch schlau, aber die sind anders. Halt leider in ihrem, da ist halt leider Wasser außenrum. So, ne?
Ja, ja, ja.
Aber dass das funktioniert und wir sind sicherlich nicht die Einzigen, die das können, aber das ist eine schöne Feststellung, dass der Kosmos sich durch uns oder durch Lebensformen wie uns sich selbst erkennt. Und das ist eigentlich, finde ich, ganz.
Machst du solche Sachen auch unterbewusst? Klar, dir tut das gut. Du kannst, ja. Du kriegst den Kopf aus. Es ist halt auch um deinen Alltag, einfach um runterzukommen. Ich meine, andere machen Yoga, andere machen Sport. Viele machen gar nichts. Die kreisen nur in dieser Tätowierwolke und werden dann irgendwann wahnsinnig, weil sie überhaupt nichts anderes mehr sehen.
Ja.
Für dich ist es ein mentaler Ausgleich auch wahrscheinlich.
Ja, wobei
allein der Gedanke daran, einfach auch mit Tätowieren, weil es ist wahrscheinlich ein großer Teil deines Lebens.
Genau.
Einfach mal das wegzuschieben und über was komplett anderes nachzudenken.
Ich versuche das eigentlich gar nicht zu trennen, ehrlich gesagt.
Okay.
Ich habe da so ein bisschen so einen holistischen Ansatz. Ich weiß gar nicht, ob das das richtige Wort ist, aber auf jeden Fall, die Astronomie inspiriert mich ja für das Tätowieren.
Stimmt auch
und,
wieder.
Und
genau, du bist jetzt nicht der Mensch, also der Tätowierer, der mir das erzählt und ich total überrascht bin und sagen würde so, ach krass, das, na davon abgesehen, dass ich es ja eh vorher wusste.
Ja.
Aber man sieht es ja schon in deiner Arbeit, man sieht das irgendwie.
Ja, ja.
Und das, nimm das mal als Kompliment.
So. Ja, danke.
Ja.
Und es ist ja nicht nur, das hört ja da nicht auf. Ich meine, das ist ja, ich sehe ja Tätowieren auch teilweise als Studium. Ich meine, ich lerne Menschen kennen, unterhalte mich mit denen. Ich habe ja, jeder Tätowierer hat ja so eine Art Soziologie oder Psychologiestudium eigentlich, in dem man halt
zwangsweise
sich mit Leuten unterhält.
Verschiedene.
Genau, und man kann das doof finden, aber man kann das halt auch annehmen.
Ja.
Und ich bin da sehr dankbar dafür. Das ist zum Beispiel was ich im Tätowieren anfange, geht es natürlich darum, dass man seine coolen Zeichnungen so macht oder so, aber das ist für mich tatsächlich gerade, also mit der schönste Teil am Tätowieren ist dieser lange Austausch mit einer großen Vielfalt an Leuten.
Ja.
Das hat ja sonst, jeder lebt in seiner Bubble, Studenten sind teilweise größtenteils in ihrer Studentenbubble jeder hat ja so ein bisschen dieses und da bin ich schon sehr froh. Das merkt man auch manchmal, dass man einfach mehr Verständnis für andere Lebensarten so hat.
Also out of the bubble, dass man andere Lebensentwürfe.
Genau, und drum denke ich, dass das alles sich ergibt.
Ja.
Natürlich ist jetzt Arbeit und Privatleben, da ist vielleicht noch der größte Gap so dazwischen, weil zu Hause in der Familie musste natürlich funktionieren und da ist nicht immer Platz für so viel Gespinne. Aber selbst da, ich meine, ich kann meinem Sohn was mitgeben, man hat interessante Gespräche.
Nein, aber und davon ab, ich meine, wenn du dich immer deinen Gedanken hingeben könntest, dann ist es vielleicht auch irgendwann nichts Besonderes mehr.
Ja. Ne? Ja, wobei, ich meine,
es lebt ist ja von dem Wechsel.
Es lebt auch definitiv von dem Wechsel, aber ich versuche natürlich nicht, Sachen zu kompensieren mit dem anderen, sondern ich bin jetzt in der, ich weiß nicht, ob es ein glücklicher Zustand ist, aber ich arbeite nicht so viel, dass ich eine Pause davon brauche. Es ist von allem gerade genug da eigentlich so. Und das ist eigentlich gerade eine ganz schöne Balance irgendwie.
Ja. Aber machst du so, ich nenne es jetzt mal Standardkunden in München, in dem Laden, wo du sitzt?
Ja, gerne.
Die wollen Kanji und du machst das einfach.
Ja, würde das sogar mehr machen gerne.
Ja,
wir haben jetzt da, wo wir sind, ist kein Streetshop. Das heißt, da bin ich auch auf meine Medienwirksamkeit auch angewiesen.
Ja.
Aber natürlich.
Ja.
Ich trenne das auch nicht.
Ja.
Also, was ich nur langsam merke, ist, dass ich, es gibt so ein Entweder-Oder. Es ist manchmal, wenn man was jetzt von mir will, in Anführungszeichen, dass ich denen was mache, dann brauche ich einen gewissen Freiheitsgrad, weil sonst ist das ist der Kompromiss zu groß. Dann weiß ich nicht, welches Hirnareal, ob das jetzt der Dienstleister oder der Künstler ist. Mhm. Ne? Aber wenn jetzt jemand reinkommt, der mich gar nicht kennt und einfach nur ein Tattoo will,
dann bist du Dienstleister.
Natürlich gerne und das ist auch cool.
Okay.
Also ich will da keinen Unterschied machen.
Und wenn ein zugehackter Typ wie ich ankommt und sagt so, mach mir was, dann weißt du schon so, okay, der will so ein geomorphes Ass-Ding.
Ja, wobei das gar nicht immer, es ist nicht immer 100% eindeutig. Manchmal muss man dann doch nochmal vielleicht länger drüber sprechen, weil das, was ich jetzt gerade mache, das lässt natürlich viel auch Raum zur Interpretation.
Total.
So. Und es sieht ja jeder was anderes drin. Es sieht auch jeder vielleicht, vergleicht das mit anderen Tätowierern und man will es ja immer einordnen auch. Das ist ja normal, dass man sagt, okay, das ist so wie der oder passt es jetzt dazu. Mhm. Und drum ist es, manchmal ist es dann gar nicht so einfach, aber größtenteils ist es tatsächlich so, dass ich versuche ja auch immer das anzupassen.
Ja,
also ich habe zurzeit zum Beispiel gar keine Mappe, keine Wanna-Do-Mappe, das tolle Wort, Wanna-Do, sondern ich schaue einfach, was so geht. Ich räume genug Zeit ein und dann guckt man einfach. Ich schaue auch, was die Sammlung hergibt.
Genau.
Ich will jetzt da nicht was machen, dass ich da meinen Stiefel fahre und dann jemand einfach was hat, was einfach nicht passt.
Mhm.
Und das ist das, was halt schwer zu verkaufen ist, ne? So ein bisschen. Das ist natürlich Teil der Dienstleistung, was mir sehr wichtig ist, aber da muss ich halt ein bisschen vertrauen auf das Verständnis vom Kunden oder auf das Vertrauen in erster Linie. Ne? Ich schmier denen irgendwas drauf und dann tätowiere ich.
Mhm.
Klar, dass das nicht für jeden vorhersehbar genug ist.
Ja. So, wir sind jetzt einmal durch die ganze Galaxie.
Ja.
Und dann mache ich jetzt mal einen harten Cut und frage einfach so, deine erste Tätowierung, die du je gesehen hast.
Ja, also bewusst.
Was war das? Wo war das?
Ja,
wo das kommst du eigentlich her?
Ich komme aus Landsberg am Lech. Das ist westlich von München.
Ja.
Das kennt man da. Adolf Hitler war da im Gefängnis. Daher kennt man das. Adolf Hitler und Uli Hoeneß.
Nur fürs Protokoll. Fuck you, Alter.
Ja. Ja, nicht, dass mir nee, daher kennt man das. Das ist, das ist so ein, und da so ein 500 Seelenkaff oder so, da komme ich ja. Also genau.
Was haben deine Eltern gemacht?
Mein Vater, der war Flugzeugmechaniker.
Oh, cool.
Und meine Mutter war die war im Einzelhandel, aber war dann halt Hausfrau, Mutter größtenteils.
Hat er auch einen Pilotschein gehabt?
Kurz, ja. Ja, aber sind wir leider nie mitgeflogen.
Oh, das war schade.
Okay.
Genau. Was heißt denn kurz?
Also halt vor.
Besoffen geflogen und dann.
Nee, der hat den, das war vor, bevor wir auf der Welt waren, war das.
Ah, okay.
Genau, sehr behütet aufgewachsen da.
Ja.
In der Klosterschule war ich auch sogar.
Krass, okay.
Altsprachliches Gymnasium.
Aha.
Und genau. Die erste Tätowierung war von meinem Onkel, der war in so einem Motorradclub auf dem Land.
Aha.
Das war so eine Fledermaus auf dem Oberarm.
Ah, okay.
Also, fand ich schon geil.
Weißt du, wer die gemacht hat?
Nee.
Irgend so ein Dorfpeiler.
Ja, ich glaube, das war in Landsberg tatsächlich. Ja. Müsste ich mal rausfinden.
Irgendwann in den 80ern oder sowas.
Ja, wahrscheinlich, ja. Ja, ja, denk
wie
mal,
alt
ja.
bist du nochmal?
32.
32?
Ja.
Ach, du bist ja relativ jung, ne?
Ja, schlecht gealtert, ne?
Nö.
Das war der Ruhrpott, der. Genau, ja. Das war die erste Tätowierung, die fand ich schon immer cool und dadurch, dass ich eben vielleicht unsere Mutter hat auch mal ein bisschen mit uns gezeichnet, also ich habe einen Zwillingsbruder, wenn ich uns sag.
Wo ist der?
Der ist auch in München jetzt.
Okay, was macht er?
Der arbeitet bei einem Home-Shopping-Center. Ist der Kunst studiert und ist jetzt in der Requisite da. Das ist eigentlich ganz cool. Der ist auch manchmal vor der Kamera, weil der so ein Botanikus ist, weil der
weil er ein was ist?
Der züchtet schon Orchideen, seit er 14 ist oder so. Ah, okay. Und er hat ein sehr großes Wissen über botanische Sachen. Krass. Und manchmal muss er da vor die Kamera als Experte.
Und erklären so.
Ja.
Und er sieht aus wie du?
Nee, gar nicht.
Ach, nee, okay.
Zweieig.
Ah, ja, okay.
Genau. Ja, genau. Und unsere Mutter hat schon immer so ein bisschen mit uns gezeichnet.
Ja.
Und eben diese viele Bücher so vorgelesen.
Aha.
Das ist, glaube ich, die Ursuppe, wo der Rest dann so entstanden ist, glaube ich.
Astronomie.
Ja, oder auch das Zeichnen und
ja.
dieser Kreativbegriff.
Ja. So, du warst auf dem Alt-Dings?
Ja, Latein.
Ja.
Ja.
Latein und hast du ein Abi gemacht?
Ja, ja.
Und dann?
Dann tätowiert gleich. Also Zivi und dann Tattoo.
Das war das Zünglein an der Waage zu sagen, ich will es tätowieren.
Ja, ich hab in der Schule wusste ich schon, dass ich tätowieren will, so mit 16 oder so.
Musik wahrscheinlich auch ein Einfluss.
Ja, klar.
Punkrock, Metal,
das sowas. Ich habe ja im Endeffekt auf dem Land gewohnt, war immer in München auf so Konzerten und hat auch selber dann eine Band gehabt früher.
Ja.
Und da ist natürlich.
Atomic Café und sowas, wo man dann so hingeht?
Ja, oder? Da war meine Frau immer.
Ah ja.
Aber das war nicht mein Genre so, ich war mehr so.
Das war ja so ein Indie-Laden. Ne?
Genau,
ja. Das war.
Und du warst eher. Ja, so. Dieses Hardcore-Ding war ja. früher sehr, sehr Einfluss. Also war halt mein Zugang zur Stadt auch irgendwie da.
Okay. Also der Grund, warum du immer hingefahren bist. Plattenläden.
Ja, genau. Ja, und
Konzerte. Einfach,
ja. Genau. Ja. Und ja. Wirst du die ganze Story noch hören im Schnelldurchlauf?
Ja, genau. Ich weiß, dass du dann irgendwann auch im Ruhrpott gelandet bist.
Genau.
Ne?
Also ich habe über meine jetzige Frau, die ich auch durch dieses Verhalten da kennengelernt habe in München.
durch mein Verhalten.
Ja, mir war da gab's mal so ein, also meine Frau habe ich kennengelernt auf so einem, das war so ein Kunst-Weihnachtsmarkt, so ein Café Kult hieß das. Das war ein bisschen so ein linker Schuppen, wo es halt immer so Konzerte gab. Und da
ach, Weihnachtsmarkt, das war damals noch möglich.
Ja, genau, damals. Genau, und über sie habe ich den Igor kennengelernt, den Igor Manojlovic.
Ah.
Der war da zu Gast.
Okay.
Und der hat mich dann auch tätowiert. Und
was hat er dir gemacht? Warst du
das? Das erste war hier so auf dem Unterbauch. Ich zeig's dir mal.
Okay.
Stay Gold.
Ja, Klassiker.
Was? Von Stay Gold Pony Boy.
Ja.
Genau. Und Igor, der hat dann irgendwie so anscheinend irgendwie gesehen, dass ich da Bock habe und irgendwie hat er irgendwas in mir gesehen, was er dachte, dass das irgendwie Sinn macht, mir das zu zeigen. Und da hat er gemeint, ja, dann kommst du, da hat er den in Oberhausen den Laden noch nicht, aber das war da gerade in der Entstehung.
Also Lionheart
Gallery. Lionheart Gallery, genau. Ne? Und dann hieß es, ja, machst du halt noch Zivi und dann kommst du rum, dann machen wir das.
Cool. Cool.
Und dann habe ich halt, dann wusste ich halt vor dem Abi schon, dass ich tätowieren werde.
Krass.
Genau, und dann sind wir da hin und dann war
also
halt.
Du warst da in der Anfang 13 oder 12. Klasse oder so.
Ja, genau, also mit, ich glaube, ich war 18, um 18 rum, denke ich so. Mhm. Wusste ich das dann schon. Und dann sind wir dahin.
Was machst du nach dem Abi?
Ja. Tätowieren. Ja, klar. Das war so also ja, eindeutig. Das war, da gab es kein Zweifel dran.
Was haben deine Eltern gesagt?
Ja, mixed feelings so. Ne?
Ja, ja, klar.
Aber
ich meine, klar. Die andere reisen erstmal ein Jahr oder so und du hast gesagt so.
Genau, ich meine, klar, natürlich hätte ich mir natürlich die Bildung sparen können. Ja, hat auch Geld gekostet. Ne? Aber ich bin natürlich, persönlich bin ich natürlich trotzdem sehr dankbar für die Bildung.
Ja.
Aber
ja, genau, das
hätte man ja auch schneller machen können dann.
Ja. Und dann ja, so gesehen brauchst du noch nicht mal die Grundschule, um zu tätowieren.
Nee, also, genau. Ne, aber es ist alles Wissen ist Macht, ne? Schade ja auch nicht. Und dann sind wir dahin und dann erstmal natürlich ordentlich auf die Fresse gefallen halt einfach, weil ich bin ja in dieser rosaroten Blase da aufgewachsen.
Also auf dem Dorf jetzt.
Klosterschule auf dem Land. Ich habe da die Alpen und die Kühe gesehen, wenn ich aus dem Fenster geguckt habe.
Und auf einmal sitzt du in Oberhausen,
ja, ja.
Da kommt einer an, was soll die Scheiße?
Ja, wir haben in Essen gewohnt, wir hatten halt erstmal keine Kohle. Sandra hat irgendwie, oder meine Frau hat irgendwie, die hat bei McDonald's noch Nachtschicht geschoben, dass wir halt irgendwie um die Runden gekommen sind, weil ich halt da auch schon, wie vorhin schon gesagt, ich war halt in diesem Modus, so, ich muss das tätowieren und wie mache ich das am besten? Mhm. Ich war halt total verkrampft, weil ich halt es war halt so eine gewisse Erwartungshaltung.
Ja, total. Ich meine, du ziehst extra woanders hin.
Ja, vor allem, weil halt jemand auch dir das ermöglicht.
Ja, ne? Ja.
Wenn ich jetzt so rumeier mit meiner Mappe und sag, ey, zeig mir das mal bitte, dann weiß ich wenigstens, okay, ich habe da, also das war von mir aktiv, aber praktisch dieses.
Es war sofort eine große Verantwortung.
Ja, genau, dieses auserwählt zu werden.
Deiner praktisch, Frau gegenüber,
genau, voll.
Dir selbst,
ja.
Deiner Familie auch.
Genau.
Ich muss es ja hier schaffen.
Ja.
Okay.
Ja. Voll. Ja. Und das hat halt überhaupt nicht funktioniert. Weil ich halt total, wie gesagt, einfach den falschen Film gefahren bin.
Aber wie sah das nicht funktionieren aus?
Ja, ich war halt unentspannt irgendwie.
Also du hast so vor dich hingemacht und auch ein bisschen tätowiert.
Ja, zum Beispiel, da habe ich ja noch nicht tätowiert. Ja. Das war ja noch vor dem Tätowieren. Also es war ja schon so eine klassische Ausbildung angedacht. Also mit Nadellöten und so haben wir gemacht und so, war alles cool. Aber ja, ich hätte zum Beispiel jede Woche einen Flashbogen abliefern. Also einen 30x40 oder.
Ja.
Und das sah bei mir dann so aus, dass ich halt die ganze Woche mir eben Gedanken gemacht habe. Ne?
Ja.
Das hat sich jetzt auch noch nicht geändert eigentlich. Und dann halt
2 Stunden vor Abgabe.
Ja, so. Sonntagnacht um 4 noch irgendwas hingepresst habe, was natürlich, anstatt halt jeden Tag
ein
Design zu sammeln und es dann am Sonntag zu tuschen, dann wäre es auch erledigt gewesen. Mhm. Das ist halt die Lektion, die man da lernt. Und das war dann halt tatsächlich so, dass ich da wirklich, also versagt habe, würde ich mal sagen.
Okay. Und dann hat es irgendwann geknallt mit dem Igor.
Ja, dann, wenn ich das recht in Erinnerung habe, hat es mir, glaube ich, freigestellt zu gehen. Das war 3 Monate oder so.
Das hast du sehr schön euphemistisch ausgedrückt.
Nee, ich glaube, das war tatsächlich so.
Und also dann, Igor hat irgendwann gesagt so, Alter,
ja,
bringt das was hier?
Ja, klar,
oder?
Nee, genau. Ne? Okay. Und dann bin ich der nächste glückliche Zufall oder
aber
was.
Aber du musstest ja auch irgendwie ein bisschen Geld verdienen, ne?
So. Genau, das habe ich ja da auch nicht. Ich habe da nicht mal einen Nebenjob gehabt. Ja. Dann aber, da kannte ich den Frank Tönnissen und den André Hoppe von Lifetime
in Duisburg. Grüße.
Die, ja, wenn ich die mal wieder sehe. Ja. die haben mir da irgendwie so gesehen, dass ich da bin und die anscheinend haben die mir ein bisschen, habe ich denen ein bisschen leid getan und dann haben die mich mal eingeladen und dann
kosmisches Mitleid.
Ja, genau. Haben die mich so unter ihre Fittiche genommen und das hat tatsächlich dann besser funktioniert.
Cool.
Das hat tatsächlich, würde ich sagen, lag das an Frank.
Weil du quasi schon einen Schuss vom Bug hattest und gedacht hast, so okay, jetzt
genau, ich hatte schon mal erstmal so diesen Reality-Check.
Ja.
Was Frank sehr gut gemacht hat, er hat es immer Erlebnispädagogik genannt, aber er hatte halt einfach eine sehr
direkte Art.
Genau, sehr und das habe ich halt gebraucht in der Zeit.
Wenn was nicht passt, dann sofort raus.
Genau, ne? Ich habe halt einfach Anweisungen gebraucht.
André ist ein bisschen
gebraucht.
Ruhiger, glaube ich, ne?
Ja.
Aber Frank ist schon so, ey.
Ja, also ruhiger ist jetzt ist relativ
anders.
Aber,
sie sind
aber Frank hat immer, sag mal, mehr Autorität ausgestrahlt. So
ja,
und
ja.
Das war auch, das habe ich halt anscheinend wirklich gebraucht.
Genau.
Ich habe davor, ich kannte das nicht, ich kannte kein Arbeitsleben davor richtig oder so. Ich war halt wirklich komplett blauäugig.
Ja.
Und da so eine harte führende Hand war auf jeden Fall zuträglich.
Ja,
auf jeden Fall.
Ja.
Da habe ich dann, ging glaube ich so ein halbes Jahr. Da habe ich dann auch in so einem Café nebenan gearbeitet.
Mhm.
Das hat dann alles funktioniert. Mhm. Und dann habe ich eben angefangen zu tätowieren.
Mhm.
Dann habe ich den auch da über, ich glaube, eine Ausstellung vom Igor
Wie kamst du mit den Leuten im Pott klar?
Ja, das war natürlich erstmal ein Schock. Ne, weil
alle so hässlich.
Ja, hässlich und auch unfreundlich.
Ja. Aber irgendwann schnallt man, glaube ich, wie die das meinen, ne?
Genau. Ja, und das lustige,
kommt ja selber aus Gelsenkirchen, so wenn einer Arschloch sagt so.
Genau, hatten wir gerade gestern mit Dennis hier vom Powerhouse auch noch mal drüber gesprochen, dass das tatsächlich das geht nur in eine Richtung. Das geht natürlich, ich habe mir das schnell angeeignet. Finde es jetzt auch nett, wenn man, oder wenn man jetzt sagt, hey, du hässlicher Vogel, dann ist es ja eigentlich nett gemeint. Ja. Ne? Das ist ja eine Form von Aufmerksamkeit irgendwie.
Ja.
Das geht natürlich nicht, ich kann das nicht exportieren, diese Art von Umgang. Ich bin da,
als nein, ich dann das wieder, ist so, würde ich jetzt nach Berlin ziehen und in einem Jahr Berlinern so.
Ja, oder
völlig behindert so.
Aber gerade eben, also ich merke ja jetzt, meine Mundart hat sich auch verändert. Ich meine, weiß nicht, wie ich davor gesprochen habe, aber man hört jetzt nicht, dass
also ich das so, Bayerische höre ich
nicht so stark. Also wenn ich jetzt mit Bayern rede, da kommt das mehr raus. Aber das hat sehr, ich habe das sehr schnell übernommen.
Adaptiert.
Genau.
Ja.
Und wenn ich jetzt wieder, als ich dann wieder mehr in Bayern war, das funktioniert oder in Stuttgart, das funktioniert halt nicht so gut, wenn du da anderen Leuten so einen Spruch trickst. Da bin ich auch sensibler mittlerweile jetzt wieder.
Aber ich merke das auch. Also ich glaube, wir sind dann, also Beweihräucherung ist nicht cool, aber ich glaube, wir sind da schon klug genug. Das ist das Gleiche, wenn ich mal im Pott bin und ein Taxi einsteige.
Ja.
Ne?
Ja.
Ich rede sofort Ruhrpott, weißt du?
Klar.
Sonst fährt da nämlich scheiß Extra-Runde, weißt du? Ne? So.
Man kann das bezeichnen als vielleicht als das Fähnchen im Winde oder was auch immer, aber ich bin ja schon sensibel meinem Umfeld gegenüber und drück mich halt so aus, wie es halt gerade passt. So.
Ja. Wie lange warst du dann in Duisburg? Hast du da gelebt?
Ja, auch nicht gar nicht mal so lang. Ich glaube, ab 2011 habe ich angefangen zu tätowieren.
Ja.
Und 2012 bin ich tatsächlich schon nach Stuttgart dann. Da habe ich den Kelu kennengelernt.
Mhm.
Auch über die, das ist ja das war damals, war das, habe ich das Gefühl, war noch mehr so eine überschaubarer, so ein
der
bisschen.
Der Kelu hat auch damals, glaube ich, beim Igor mal Guestspot gemacht.
Genau, der hat eine Ausstellung auch.
Ja, oder so, ja, genau. Der Igor hat ja relativ viele Ausstellungen gemacht. Ne?
Genau.
Also,
Und genau, der hat mich nach Stuttgart geholt.
Musstest du groß Umgang mit Kunden lernen oder
ja, hast du voll. Schon immer ein Händchen? Ich hatte ja keine Freunde da, wir sind ja da hingezogen. Ja. Ich habe von Anfang an Kunden tätowiert. Also
ich meine so im persönlichen Umgang, also das muss man ja auch erstmal lernen, um zu lesen, was will der eigentlich?
Ja, genau, du lernst ja, das ist ja das Schöne, wenn man in so einem Shop anfängt, in so einem festen Konstrukt. Du hast ja den Shop im Rücken, du weißt, wenn was ist.
Genau, es hört eh jemand mit.
Du kannst so ein gewisses Selbstbewusstsein aufbauen.
Ja.
Auch wenn man natürlich weiß, ich kann das eigentlich gar nicht, ich bin total überfordert. Mhm. Aber du kannst es nach außen, ein gewisses Selbstbewusstsein.
Genau, du stehst da hinter deinem Tresen, ist ja auch so eine Art Bühne, so ein
genau,
bisschen.
Genau,
ne?
Genau. Also das war schon wichtig.
Ja, genau. Ja.
Also ich war auch früher wesentlich, ich bin auch immer noch eigentlich introvertiert und eigentlich eher schüchtern, aber
ja, das ist auch frei, ja.
in dem professionellen Kontext bin ich sehr viel offener auf jeden Fall.
Mhm.
Und wie gesagt, das ist ja, ich mag das ja gern, auch den Austausch.
Mhm.
Auch mit, es müssen jetzt nicht irgendwelche, das kann jeder sein. Das kann immer interessant sein, wenn man sich da öffnet.
Ja.
Ja.
So, und dann irgendwann nach Stuttgart?
Genau, Kelo hat mich nach Stuttgart geholt. Hat mich natürlich gefreut, weil Kelo natürlich ein großartiger Künstler ist und auch.
In Kelos eigenem Laden?
Ja, das Black Thorn hieß es damals
Black
noch.
Black Thorn damals, und das hat gemacht. Dann der Willi übernommen mit neuen Namen.
Genau, das ist jetzt alles.
Ja, komplett
anders. Bin ich auch raus, so ein bisschen aus dem Ding.
Ja.
Habe auch Kelo leider schon lange nicht mehr gesehen.
Mhm.
Ich hoffe, ich sehe den bald mal wieder. Das
wollte
ich auch mal initiieren. Genau, Kelo war, dadurch, dass ich ja schon immer so ein bisschen so ein freieres Ding mir gefallen hat, auch ein illustratorisches und so, weil ich natürlich, habe ich mich bei Kelo natürlich sehr willkommen gefühlt, weil der natürlich da durch die Malerei und alles wesentlich noch ein breiteres Spektrum irgendwie so hatte.
Ja, Kelo ist auch so, vom Kopf her ist es ein sehr freier Geist.
Ja, genau, natürlich.
Ich habe ihn ja auch kennengelernt.
Und das war schön, dass ich diese, praktisch das Handwerk gelernt habe und diese Ausbildung hatte. Für mein Wesen war es dann gut mehr, also das war, ich meine, das hat sich wirklich, ich bin sehr dankbar all diesen Personen, die da so eine Rolle gespielt haben, weil ich ja da praktisch so, ich konnte ja da so durchgleiten irgendwie. Und das war natürlich sehr schön. Aber natürlich,
es fällt mir auch die. Ja, aber es ist, ich glaube, in dem Status oder in dem Abschnitt, wo du da warst, um wirklich konkret was zu lernen, da wurden ja erstmal quasi dann beim Frank und beim André Fakten geschaffen.
Genau, ja, ja, klar.
So maschinenmäßig, wie kriege ich das solide in die Haut und
natürlich,
so weiter
voll.
Und so fort.
Frank,
ne?
Die sind ja beide auch gute Tätowierer.
Genau,
ja wirklich,
super
sind die,
ne? Genau.
Das war immer toll zu sehen, okay, da, also die, dass die Leute ein Potenzial in einem sehen oder dass es das wert ist, jemanden auszubilden. Das ist ja auch nicht, also jetzt ist es noch schwieriger, aber es war ja damals, also vor 10 Jahren war das ja auch nicht so, dass das jetzt irgendwie selbstverständlich war.
Ja.
Genau. Und dann in Stuttgart ging es dann auch wieder aber auch los, dass ich so ja, manchmal fühlt man sich nicht ganz da, wo man eigentlich ist. Also man wäre vielleicht gern, ich hatte immer ein bisschen Heimweh natürlich auch, ne? Ich war natürlich auch sehr
ja, und im Prinzip hast du wahrscheinlich gedacht, jetzt bin ich schon so weit in den Süden wieder, da hätte ich jetzt auch eigentlich ja, so ein wieder bisschen, nach Hause in
Anführungszeichen. Genau, und ne? Dann auch persönliche Entwicklung hat er leider auch dazu beigetragen, dass das auch beim Kelu auch dann schwierig war. Dass
du wie lange warst du dann in Stuttgart?
Auch nicht lang. Auch vielleicht, ich glaube, ein Jahr oder so.
Wenn ja, ja, okay. Ja,
tatsächlich. Ja, ja. Und dann wer eine wichtige Rolle in meinem Leben auch spielt, ist der Alex Wild. Den habe ich in der Zeit auch kennengelernt.
Liebe Grüße.
Ja, der hat mir tatsächlich viele von den Guestspots, die ich auch jetzt noch mache, ermöglicht. Ja.
Okay.
Und mit Alex hatte ich auch immer einen super Austausch.
Ja.
Aber es ist tatsächlich auch nicht so, also wenn jetzt nicht jemand dein Chef ist, ist es eigentlich sehr schwer, an wirklich konstruktive Kritik auch zu kommen.
Aha.
Es ist alles immer so ein bisschen, wird immer alles so ein bisschen so überpoliert und man sagt eigentlich nie, aber wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, sagt man nie eigentlich wirklich, hey, warum hast du das so gemacht oder so.
Was eigentlich komisch ist, weil ich blick da ja ein bisschen so von außen drauf, aber also wenn ich von Tätowierern höre, dass sie sagen, was mir wirklich weitergeholfen hat, war von dem und dem, weil das war einer der wenigen, der mir offene Kritik gegeben hat und hat gesagt, das und das ist scheiße. Das bringt einen ja weiter.
Genau, absolut.
Ja. Und das hätte verstehe ich nicht, dass man das, weil das erfährt ja jeder Tätowierer, der weiterkommen will.
Ja, klar.
Ne, das kann man dann ja auch anderen gegenüber. Das ist ja eigentlich ein Gefallen.
Klar, ja,
in dem Moment ist es so ein bisschen blöd und ein bisschen edgy, aber es bringt dann halt
was. Problem ist, dass Information halt immer von oben herab fließt. Also das ist ja ein Gefälle, ein Informationsgefälle. Du machst was falsch und jemand sagt dir was, dann kommt es von einem höheren Wissen. Das muss ja eigentlich so sein. Mhm. Und drum ist es kann halt nicht jeder ab. Aber das habe ich beim Alex tatsächlich, obwohl der nie mein Chef war oder so. Wir waren immer zusammen unterwegs, wir waren immer on the road.
Ja, aber er war wahrscheinlich eine Autorität, weil er schon länger tätowiert hat als du.
Ja, gar nicht mal so. Aber er hat einfach, das war einfach, dieser Austausch war so wichtig, weil wir uns gegenseitig einfach mal sagen konnten, hey, ich sehe, was das sein soll, aber das ist es nicht. Und also, dass man einfach
Und Alex halt auch ein Typ, ich habe den ja kennengelernt, da sah der nochmal anders aus als jetzt, aber der schon von keine Ahnung, der war wahrscheinlich Anfang 30 und der hatte ja schon doppelten Bodysuit.
Ja, ja,
der ist der hatte ja schon Blastover, fast alles und den Kopf voll, und also komplett voll und super viel rumgereist und so. Also mehr Leben, also tätowieren, leben und lernen und so, ging ja.
Natürlich, und das war halt, also du brauchst immer ein gewisses Vorbild, braucht man ja auch immer. Und in dem Fall war es halt so, dass ich da halt gesehen habe, okay, also vielleicht funktioniere ich in so einem, auf Dauer vielleicht nicht in so einem festen Kontext. Vielleicht bin ich auch, weil ich selber eben manchmal, vielleicht bin ich nicht zuverlässig genug, kann auch sein, aber vielleicht ist dieses Ungebundene, vielleicht funktioniert das besser bei mir. Das ist dann langweilig, mich selber nicht, und ich kann einfach viel Informationen sammeln, und das war eine gute Zeit auf jeden Fall auch. Dann wurde ich ja praktisch so ein bisschen auf die Straße, habe ich mich selber auf die Straße gesetzt und musste dann halt von denen auch wieder von dem guten Willen von anderen Leuten natürlich leben, die sagen, ja klar, kannst du bei mir arbeiten. So.
Ja.
Also,
und dieses Unstete, dass du weißt, okay, jetzt bin ich 5 Tage da oder eine Woche und penne irgendwo und kommst du da zur Ruhe?
Weißt du,
manche Leute können das.
Ja.
Und zum Beispiel der Olaf Lobe, der hat mir das mal erzählt, der hat mal so eine Reise gemacht. Ja. Nach 2 Wochen war der schon mit den Nerven völlig runter, weil er meinte so, Alter, so funktioniere ich halt überhaupt nicht. Ich brauche so
meine Basis. Ja, das stimmt, so. Genau. Oder das ist natürlich eine Typsache. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt der prädestinierte Reisemensch bin. Das war halt damals, das Einzige, was halt gerade ging. Und das war da auch
wahrscheinlich gut. Wahrscheinlich auch eine Alterssache. Mit Mitte 20 sagst du ja geil. Und mit Mitte 40 sagst du, boah, hau bloß ab.
Ne? Was ich halt da gemerkt habe, da hatte ich jetzt noch nichts groß anzubieten. Das heißt, ich war eben angewiesen auf die Termine, die man mir da gibt.
Ja.
Und ich war sehr formbar. Jeder Laden sieht immer was anderes in einem.
Mhm.
Also jetzt ist es nicht mehr so, weil jetzt mache ich einfach meine Termine. Aber du siehst es auch, was die Leute dir früher gebucht haben an Sachen. Also, hier bin ich jetzt der Traditional-Typ und hier bin ich jetzt der, ich mache nur schwarze Linien-Typ. Aber das war immer lustig, weil das praktisch die für mich definiert hatten.
Aha.
Das war gut, weil man lernt von allem ein bisschen was auszuüben und eben auch effektiv und schnell auch zu arbeiten. Aber da kam dann irgendwann der Punkt, wo man dann, ich glaube, das war so, 2015, da haben wir dann schon wieder in München gewohnt.
Ja.
Habe ich dann meinen eigenen Laden dann in München gemacht, weil jetzt wollte ich erstmal wieder Pause, weil ich wollte mich dann selbst definieren mal wieder. Mhm. Das war die Zeit, wo ich dann auch angefangen habe, so ein bisschen rum zu experimentieren und eigene Formen und so zu finden.
Mhm.
Und das war dann auch, es sind halt eben die verschiedenen Positionen. ich bin jetzt leider nicht der, der, wo man jetzt in 20 Jahren hingeht und sagt, ja, der Alex, der ist jetzt schon ein Münchner Urgestein, der ist da jetzt, das ist für mich nicht, ist nicht drin.
Da gab es doch mal vor 20 Jahren also so einen Freak, der hat immer in die Sterne geguckt.
Ja, ja. Ich lasse halt überall
und so ein bisschen tätowiert.
Ja, genau. Ja, das, wenn man sich so an mich erinnert, das ist doch eigentlich gar nicht verkehrt.
Ja, jetzt hast du ja quasi so einen Mittelweg. Ne? Also du hast eine Homebase, aber kannst von da
genau.
aus noch weiter ein bisschen rumreisen. Ist ja eigentlich cool, ist ein Mittelding. Ne?
Und seit ich ein Kind habe, bin ich natürlich nicht zu lange unterwegs. Ich schaue jetzt und also meistens reicht es auch, wenn man 2-3 Tage wo ist.
Ja, ja.
Da hat man wieder.
Ja, du musst ja nur mal was anderes sehen, das ist es ja. Ne?
Ich sehe die ganzen Leute, die ich auch jetzt von früher halt kenne. Also Hamburg bin ich super gern beim Chris. Und auch beim Wu in Ulm bin ich zum Beispiel sehr viel. Mhm. Das war auch über den Alex. Da bin ich jetzt schon seit 6-7 Jahren oder so.
Liebe Grüße, ja.
Ja, das.
Ja, ich hatte den so grob kennengelernt. Ich weiß gar nicht, ob er sich erinnert. Und mit dir zusammen und ich glaube, der Alex, ihr drei war zusammen, glaube ich, auf der London Convention, wo du dir die Hände hast machen lassen, Rudi Fritsch.
Genau,
ne? Da war ich auch. Da habe ich dich, glaube ich, zum ersten Mal gesehen. Aber ich war begeistert von deinen Händen.
Ja, ich auch.
Das war 2000. Boah. 10, 11?
Nee. 2011 habe ich angefangen zu zählen. Das war so 14, 15 oder so.
14, 15, ja, glaube ich. Da hatte ich, ja. Oh, es verschwimmt alles so.
Ja, total. Ich bin jetzt froh, dass ich das chronologisch halbwegs auf die Kette bekommen habe, weil ich bin da, also, das ist schwierig.
Du hattest da noch gar nicht so, die Arme noch gar nicht so wirklich voll, ne? Ich sehe jetzt auch zum ersten Mal so du im T-Shirt. Du hattest, glaube ich, relativ früh die Hände, ne?
Da waren noch Lücken auf den Armen,
ja, genau.
Da, ich bin jetzt nicht so, dass ich es da, das muss man sich nicht erarbeiten, wenn man die Hände will, dann. Kriegt man die.
Nee, also das
so. Ich bin da mal so mit einer, ich hatte mal von meinem Bruder so eine Lederjacke ausgeliehen und da bin ich so in der S-Bahn gesessen und ich gucke noch so hin. Und es war auch klar, dass das solche Motive werden, Sonne und Mond so. Aber das war
natürlich.
Das war so eine Epiphanie, so okay, das muss jetzt sein.
Ja, ja. Da fehlt doch was.
Ja, und dann habe ich gleich, ich glaube, in der S-Bahn sogar Rudi Fritsch angeschrieben.
Ey, wenn der Impuls da ist, ja, klar, dann ist er genau richtig in dem Moment, ne?
Auf jeden Fall.
Ja, das ist cool. Von wem hast du noch Arbeiten? Wen bewunderst du so als Tätowierer? Ey, ich finde deine Sachen alle super cool, die du da hast.
Ja, ich habe halt, also ich war mal mit der Family noch in New York, von Dan Santoro habe ich mich mal tätowieren lassen.
Ja.
Natürlich dann von Igor und Kelo habe ich ein paar Sachen.
Ja.
Dann von Sepp Gögel, das ist jemand, den ich sehr bewundere.
Ist der Schädel dann Detman, alter Detman-Schädel?
Nein, das ist Kelo.
Der?
Ja.
Krass.
Also man sieht da schon einen Unterschied.
Ja, aber jetzt so vom Weiten.
Aber das ist natürlich die Zeit. Ne? Das ist ja klar. Auch so, Seth Ferry hat früher auch so Sachen gemacht.
Das war halt
so dieses mit 2000er so.
Ja. Was war so deine schönste selbst tätowiert worden Erfahrung?
Warum? Lass mal überlegen. Also in letzter Zeit war tatsächlich...
Alles scheiße.
War echt alles kacke.
Echt jetzt?
Nein. 2019, kurz bevor ich nach Amerika bin, habe ich mich auf der Tribal, auf der Aachen-Messe von Tim Lehigh und Leo Zulueta tätowieren lassen. Das war sehr schön.
Was hast du von Tim Lehigh bekommen?
So einen Godzilla, so einen großen.
Okay, ja gut, den kannst du jetzt schlecht zeigen, so kannst du später mal zeigen. Ja, ich habe hier so einen Tiger.
Ah ja, cool, ja. Ja, Tim Lehigh, wie gesagt.
Ja.
Und Leo und dann in Amerika diese paar kleinen, ich habe nur ein paar Kleinigkeiten in Amerika bekommen. Aber das war
Kleinigkeiten sind noch mega geil.
Ja, das waren so, generell, ich habe nie schlechte Erfahrungen beim Tätowieren gemacht.
Ja.
Das war immer gut, immer
kommt
was
gelernt. Am Ende, wenn du in Amerika in einen Shop gehst und dir was Kleines machen lässt und du den vorher vielleicht gar nicht kennst, kommt am Ende raus, dass du auch Tätowierer bist? Oder bist du auch schon mal da aus dem Laden raus und dann so, ach lustig, jetzt hatte ich gar nicht erzählt, dass ich Tätowierer bin oder der hat auch gar nicht gefragt.
Also in Amerika bin ich ja zum Arbeiten auch hin, insofern war das ja klar.
Also die Situation gab es eigentlich nicht.
Aber sonst, ich meine, ich erwähne es, warum sollte ich es erwähnen? Ich bin ja Kunde. Meistens, jetzt, wenn man sich über Instagram anschaut.
Tätowierer? Ich bin Deutscher.
Genau. Erste Linie bin ich. Nee, also, ja, das ist immer so ein Konflikt, dass Leute immer was erwarte ich denn, wenn ich mich tätowieren lasse? Ich will einfach
nicht. Tätowiert er mich auch nicht anders so, ne?
Also die meisten Leute, die schlechte Erfahrungen mit Tätowierern haben, ist, weil sie irgendwie eine Folge vollgelabert haben, was sie auch Tätowierer sind oder was auch immer. Also es ist in erster Linie, aber das waren ja alles, teilweise haben wir auch getauscht mit Mike Oll, der wollte eigentlich zuerst ein Tattoo von mir, da haben wir uns gegenseitig tätowiert, das war eigentlich auch schön.
Ja.
Wenn so jemand ein Tattoo von einem will, natürlich toll. So.
Ja.
Genau, also das ist, bei Matt Pivetto war es zum Beispiel so, den habe ich davor schon mal kennengelernt, als er noch in New York war und habe einfach ein Tattoo gemacht und dann hatten wir mal kurz geschrieben und dann jetzt, als wir drüben waren, habe ich bei ihm gewohnt und das war super schön. Also so entstehen halt Kontakte irgendwie. Manchmal wird das immer so, du warst in Amerika. Natürlich habe ich jetzt durch Chris da ein paar ein paar Zugänge, die ich eben, die ich sonst nicht hätte. Ja. Aber im Endeffekt kann man da einfach auch hin und das erfahren.
Ja.
Ob man da jetzt da arbeitet oder nicht, ist ja hinfällig. Ich meine, klar ist das mal cool, in Amerika zu arbeiten, aber das, die Leute kennenzulernen, das sind alles Menschen, das sind keine Götter, das sind alles.
Natürlich nicht.
Ich bewundere die für ihr Werk, aber es sind halt auch alles Nerds, die halt einfach ihr Ding gerne machen. So. Insofern ist das, das ist nicht entzaubernd, sondern es ist einfach schön, dass man die Leute dann auf einer persönlichen Ebene kennenlernt. Mhm. Und das, das war mir damals, also für die Aktion war das sehr wichtig.
Auf jeden Hast du den Rücken schon tätowiert?
Ja, der Kilo angefangen. Aha. Ich hoffe, das machen wir auch mal fertig. Da war ich.
Bedarf der Organisation.
Ja. Bin leider nicht der, der gut Kontakte hält oder der manchmal einfach zu lange sich nicht meldet. Da arbeite ich noch dran, aber.
Ja, aber ich meine, wer das Gespräch bisher gehört hat, der weiß, dass du busy bist, weil.
Bin busy mit mir selber.
Ja, klar, ey, hallo?
Ja, vor allem, ich bin da, ich will mich auch nicht aufdrängen, das habe ich schon immer. Ich will nie, dass ich am Ende, dass jemand das Gefühl hat, ich
gehe nur fürs Protokoll, ich habe Alex gefragt,
ob er
auf dem Podcast hat, nicht umgekehrt.
Ich schreibe jetzt halt ein Jahr, dass du endlich mal das Interview machst.
Ey, Olli, na, was machst du Samstag? Ich bin in Köln, so um 9.30 Uhr, ich bin da an der Amsterdamer, da wohnst du doch an der Amsterdamer Straße. Ich hätte so 2 Stunden oder so, ja. Olli, ne?
Ich habe auch was zu erzählen. Genau. Nee, das ist halt, manchmal geht es natürlich nach hinten los, dass man halt dann eben sich einfach nicht meldet. Das ist halt so ein bisschen so eine soziale Inkompetenz, die ich leider habe. Aber ich arbeite dran.
Ein Klischee muss ein Tätowierer doch erfüllen, was denn los? So, ne?
Ja, genau.
Drogen und Alkohol ist wahrscheinlich nicht so ein Riesenthema bei dir so.
Nee.
Ne? Dann bist du einfach nur irre.
Ja, das ist ja das Schöne, dass eben das Tätowieren eben so, und darum finde ich das auch gut. Ich bin ja schon für das Individuum im Tätowieren. Ne? Das muss nicht jeder, ja, man muss es nicht allen recht machen und irgendwelchen fiktiven alten Göttern da huldigen. Mhm. Also ich finde es schön, wenn Leute einfach sich frei entfalten können. Mhm. Ich habe letztens so einen Yogi-Tee, trinke ich immer ganz gerne, diese Kräutertees.
Ja, klar.
Und da sind immer so Zettel und da stand drauf, sei du selbst, alle anderen sind schon besetzt. Und das fand ich irgendwie cool. Genau, also man erkennt auch irgendwann seine Fehler an.
So ein bisschen Glückskeks 2.0. So,
ja, voll.
So eine Schraube schlauer, ne?
Absolut. Ja, vor allem ist das, was da an den Tees ist, schön, dass das sind keine Vorhersagen, sondern es sind also kleine so Gedanken, die man finde ich immer ganz cool.
Ja.
Ja.
Wie siehst du, ich meine, du tätowierst viel mit Schwarz nur und so, aber es steht, also dieses riesige Damoklesschwert ab Anfang nächsten Jahres, hängt über uns. Was ist so deine Meinung dazu? Wie gehst du im Moment
damit um? Ja, manchmal habe ich ein bisschen schlechtes Gewissen, weil mich betrifft es natürlich ein bisschen, ich habe jetzt keinen Shop, wo der zu groß unter irgendwie Beobachtung steht.
Okay.
Also, da fühle ich schon mit den Leuten, die da wirklich, wo der das Augenmerk einfach größer drauf ist.
Und es weiß ja auch noch keiner, wie das kontrolliert wird, so, ne?
Genau,
kommen die am
mal abgesehen davon.
Razzienmäßig da rein oder
was? Ich meine, ich hätte jetzt auch schon die letzten 10 Jahre mit allem Möglichen tätowieren können, das hat ja nie jemanden interessiert. So, eben dadurch, dass man eben auch immer so, hoffentlich hören die das jetzt nicht, ey.
Das hört eh keiner.
Völlig. Die alle Hörer sind wahrscheinlich nur irgendwelche
Spitze.
Genau. Nee, aber ich meine, das hätte man jetzt eh schon machen können.
Ja.
Aber es wird sich auch schnell regeln. Also ohne da jetzt zu sehr jetzt Gerüchte oder so zu verbreiten.
Also dass Farbhersteller kommen, die sagen so, ey, wir haben hier mal ein bisschen rumgedoktert und
genau, es ist ja nicht, dass die Farbhersteller jetzt alle verschwinden, sondern die müssen sich halt jetzt mal kurz da ihre Reagenzgläser ein bisschen schütteln und dann kommt da schon was raus, was da safe ist. So. Also das wird sich, das reguliert. Der Druck ist zu stark, als dass das jetzt einfach, ach so, das gab ja mal Farben beim Tätowieren.
Also ja, oder Alex, du nutzt wirklich deine Kontakte da zum Uranus und fragst mal, wie die Jungs da oben das machen, weißt du? So.
Die haben wahrscheinlich eine effektivere Art,
Haut
zu markieren. Ja, also das sind all die Sachen da. Das wird sich regeln, da bin ich entspannt. Wir haben jetzt alle, die ganze Branche wurde jetzt die letzten 2 Jahre ziemlich
gefickt,
sagt
man umgangssprachlich.
Genau, ne? Also da ist sowas jetzt auch nicht mehr.
Meinst du, es wird nochmal, also in Bayern ist gerade die Kacke richtig am Dampfen,
Corona-mäßig?
Ja, meinst du, die machen die Läden?
Ja, hätte man auch mal wieder vor 2 Wochen oder vor 2 Monaten schon machen können. Mhm. Jetzt wird es halt dann wieder hässlich.
Ja.
Wird sich zeigen. Ich bin da mittlerweile, ich hatte echt, die Corona-Zeit war echt nicht einfach. Also das psychologisch, du lernst da, oder psychisch meine ich, du lernst echt Seiten an dir kennen, dir wird ja dieser, die, alles, das ganze Selbstverständnis, der ganze Selbstwert definiert sich ja schon durch dieses, ich sehe jeden Tag Leute, die geben mir Geld, die sind happy, ich habe noch ein gutes Gespräch. Und ich kann
mich ausleben, absolut. Ich kann mich kreativ.
Ne, und ja, auf einmal wird dir das
alles weg.
Unter den Füßen weggezogen und du bist halt, also in meinem Fall bin ich zu Hause mit dem Kind beschäftigt, was natürlich sehr schön ist. Aber es ist halt, du musst halt deinen Selbstwert neu definieren.
Ja, vor allem viele Tätowierer hatten, glaube ich, ein Problem damit. Ich glaube, ich hatte kurz mit dem Felix Kienstle da Kontakt, meine ich so. Und er meinte so, was ihn so umtrieben hat, war so, dass nicht klar war, wann das endet.
Es wird ja nicht gesagt,
das ist jetzt 3 Wochen so und danach geht alles, klar. Sondern so,
genau.
Was ist denn jetzt?
Irgendwann kam
Ungewisse, ne?
Ja, da kam der Punkt, wo man sagt, okay, jetzt dieser Urlaub ist jetzt vorbei, diese gratis, also diese geschenkte Pause ist jetzt vorbei. Jetzt muss man auch gucken, dass man irgendwie sich wieder vorbereitet für später oder für die Zeit danach und alles. Ein paar Bilder gemalt, das war schon okay, aber ich war in der Zeit natürlich nicht so produktiv, wie ich es gerne gehabt hätte, weil einfach die Familie auch natürlich eine gewisse Platz einnimmt. Ja. Aber jetzt würde ich sagen, bin ich da emotional gewappnet dafür.
Ja.
Also.
Hattest du mal Kunden, die da irgendwie nicht geimpft ankamen und dann musstest du diskutieren oder waren die alle cool?
In letzter Zeit ist es, ich meine, das Tätowieren ist natürlich generell dadurch, dass da Leute aller Art sind, aber natürlich auch mehr ein bisschen dieser Freiheitsgedanke vielleicht, also dieser, vielleicht ein bisschen dieses
ich denke halt alternativ.
Genau, in jeder Form.
Ich bin so ein alternativer Typ.
Natürlich hast du das da auch. Aha. Ich jetzt, wie vorhin gesagt, ich bin natürlich der Wissenschaft recht zugetan und versuche einfach da mitzugehen und das auch da nicht jetzt irgendwie, also ich versuche halt möglichst viel aus der Information, die man da kriegt, zu machen und für meinen Schluss ist es klar. Dass, aber es gibt natürlich auch Leute, die da skeptisch sind. Das muss man denen auch lassen. Aber
hattest du konkret Diskussionen auch?
Ja, natürlich, ja.
Okay.
Aber es ist halt unangenehm, weil man gerade wenn die Leute dann schon da sind und man, es gibt ja Tests, ist jetzt nicht so, dass sie sich da reinschmuggeln. Aber es ist eine blöde Diskussion, weil das sowas anscheinend auch was Persönliches ist, wo er dann gar nicht, ich will da keinem reinreden, aber ich habe halt eine gewisse Verantwortung meiner Familie gegenüber und mir selber und den Kunden natürlich auch, dass man da halt guckt, dass das eigentlich möglichst reibungslos stattfindet.
Ja.
Ist eine unangenehme Zeit für all das.
Ja.
Ich will da keinem reinreden. Für mich ist die Lage ziemlich eindeutig, aber ist leider so, dass da mal mit 2G hat sich das jetzt eher erledigt. Da ist halt dann mal Pause.
Was ist für dich das Schönste am Tätowieren und was geht dir beim Tätowieren auf den Sack?
Also das Schönste ist, denke ich, tatsächlich auch der Austausch mit den Kunden, denke ich, das ist wirklich was ganz was Tolles. Dieses, ich weiß, ein Freund aus Amerika hat das gesagt, dass man als Tätowierer ist man eigentlich so der letzte Schamane. So. Also du hast es, die Leute kommen zu dir.
Das ist halt Friseur 4.0.
Ja, also ne? Wirklich, du hast eine therapeutische Wirkung, also Informationsaustausch, emotional, Leute können sich selbst erfahren.
Adrenalin wird ausgeschüttet durch den Schmerz.
Sie können vertrauen.
Das ist wirklich schamanistisch.
Ist alles, ne? Ja. Die geben dir Vertrauen. Oder allein das zu lernen, jemandem so blind zu vertrauen, sich in die Hände von jemandem zu geben und dann im besten Fall nicht enttäuscht zu werden, ist ja was ganz, ganz Wichtiges, was ganz was Tolles. Mhm. Am Tätowieren nerven tue ich mir, wenn dann nur selber, wenn ich es mir schwer mache,
wieder in diesen zu viel Durchdenkmodus.
Genau, weil ich weiß, wie schön das ist, ich weiß, wie sehr man es genießen kann, ich weiß auch, welches Privileg das ist, das zu machen. Drum alles, was man, jeder, der irgendwie ein Problem mit Tätowieren hat, ist man selber schuld.
Der macht sich selbst,
Das ist alles da.
Mhm. Ist es vergleichbar, wenn du, man spricht immer davon, so in so einer Zone zu sein oder so, aber ist es ein Stück weit vergleichbar, vielleicht konstruiere ich das jetzt auch irgendwie, wenn du in den Bergen sitzt und irgendwie in den Himmel guckst oder wirklich mitten in der Tätowierung bist und ganz meditativ die Linien ziehst und so weiter.
Ja.
Ist das eine ähnliche State of Mind?
Also es ist nicht 100% meditativ, weil der Meditation schon nochmal was anderes ist, aber es ist wiederum mit diesem, das ist dieser achtsame Moment, würde ich mal sagen.
Man denkt nicht mehr groß nach, sondern macht das einfach.
Genau, das ist sehr schön. Das ist auf jeden Fall gut. Das ist ein bisschen anders, weil ich natürlich beim Tätowieren, das macht sich ja nicht ganz von selbst. Da muss ich natürlich aktiv auch wirklich was machen und ich nehme nicht nur auf, sondern ich produziere ja auch. Ich bin ja dann. Also im Endeffekt ist es das andere Ende. Das bei dem Astronomie oder bei vielen Sachen kommt das rein Und beim Tätowieren bin ich praktisch der Mittelsmann, der das, was da reingekommen ist, ja wieder
raus.
Es kommt wieder raus. Im besten Fall ist dieser Kanal, wo das rauskommt, nicht irgendwie verschmutzt oder verklemmt. Und das ist das Beste, finde ich, wenn ich merke, dass ich gerade als, das ist das tolle Wort, als Medium funktioniere für meine Einflüsse und die umsetzen kann auf, ob das jetzt Tätowieren ist oder eben anders kreativ.
Ja.
Und dann gehören eben so Sachen wie, dass man sein Handwerk schult, auf seinen Körper ein bisschen achtet, dass man möglichst nicht im Weg ist, dass das passiert. Weil dass ich das so manifestiert, wie
dein
es eigentlich
Körper
gedacht ist.
Ja, als Tätowierer ist ja auch dein ganzer Körper ein Werkzeug.
Es steht alles im Weg, wenn ich nicht fit bin, wenn ich Zweifel habe, und all das.
Ja.
Und darum sind die schönste Erfahrung beim Tätowieren, wenn ich weiß, das passt alles, ich kann auf meine Maschine vertrauen, ich kann einfach jetzt mal arbeiten. Ne? Ich kann wirklich, ich muss mir keine Gedanken machen, sondern ich kann einfach jetzt, das kann jetzt passieren.
Mhm.
Und das sind die, da, wenn dieser Moment da ist, bin ich mit den Tattoos am zufriedensten und die Kunden denke ich auch.
Ein blödes Beispiel, aber mein Fahrrad steht hier halt neben mir. Ich habe seit ein paar Monaten so eine Art Rennrad oder so. Und das ist auch tatsächlich, ne? Klar, irgendwie, du weißt samstags vormittags, das Wetter ist geil.
Ja.
So, es geht ja schon los. Was machst du freitags abends? Gehst du irgendwo Bier trinken oder eher nicht? Nee, machst du nicht, weil morgen ist Wetter.
Ja, klar.
So, das ist immer die erste Hürde.
Ja.
Dann stehst du auf, dann frühstückst du was Geiles, trinkst einen Kaffee.
Klar.
Ah, die Sonne kommt raus, dann stellst du das Fahrrad nochmal ein, ölst nochmal die Kette, stellst hier nochmal nach.
Ja.
Und irgendwann eine Stunde später sitzt du dann wirklich auf der Landstraße, radelst da lang und denkst so, geil.
Dann musst du über alles ja keine Gedanken mehr machen.
Der Kopf kann wirklich aus sein. Das ist super perfekt gerade.
Genau.
Ganz toll. Du kannst den Moment wirklich genießen, weil man vorher so ein bisschen Dinge berücksichtigt hat.
Genau.
Um mich dahin zu führen.
Muss ich halt die Rahmenbedingungen schaffen, dass es halt so läuft, wie man es gerne hätte.
Das Wort Rahmenbedingungen im Kontext eines Fahrrades verwendet.
Ja, geil, ne?
Ja. Gibt es einen Tätowierer, der deiner Meinung nach sträflich unterbewertet ist, wo du sagst so, ey, das, dieses genial, was der macht, das ist ein anderer Twist, das ist technisch super und irgendwie hat den keiner auf dem Schirm.
Also, du hattest ja, ich glaube, das war bei dem anderen Ding auch das Wort unterbewertet verwendet. Das ist natürlich, also, ich weiß nicht, ob das richtige Wort ist, weil ich empfinde mich jetzt nicht als unterbewertet.
Das Schlimme ist, dieses unterbewertet kommt ja eigentlich nur durch Instagram
genau,
zustande.
Und das,
du hast, glaube ich, 1900 Follower,
ja,
da lachen ganz viele andere Tätowierer, aber warum...
Ja. Aber dafür, also wenn man jetzt mal das Instagram-Game spielen will, ich habe dafür teilweise fast 50% Likes, natürlich geil. Ne?
Mhm.
Also insofern fühle ich mich, wenn man jetzt bei Instagram bleibt, fühle ich mich nicht unterbewertet.
Ja.
Man könnte sagen, ich habe vielleicht nicht die Reichweite, was tatsächlich nicht der Fall ist, aber die Leute, die es sehen, die bewerten es ja so zu meiner Zufriedenstellung.
Ja.
Und sonst
das ist mein Podcast ja tatsächlich nicht anders. Wir haben im Vorfeld ein bisschen drüber gesprochen, ich und der Alex, ne? Also die horrenden Zahlen habe ich da nicht.
Nee, aber...
Die Leute, die es hören, die sind komplett into it und die hören auch, das kann ich zumindest an den Statistiken absehen, dass die Leute das wirklich durchhören.
Ja.
Ne, es wird nicht reingehört, und dann, sondern und deshalb mache ich das halt auch gerne.
Ne? Ja. Halt, also, ja, okay, wer ist unterbewertet? International würde ich zurzeit, also was zurzeit mein Lieblingstätowierer ist, ist der Nestor, der jetzt auf Mallorca einen Laden gemacht hat.
Nestor, den...
Nestor Dimoni.
Den findet man so bei Instagram.
Ja, ich weiß gar nicht, wie der...
Nestor Dimoni.
Irgendwas. Aber der Laden heißt Camouflage. Ja.
Ah, Camouflage.
Das finde ich, das sieht aus wie eine Tätowierung, aber es sieht auch irgendwie anders aus.
Muss ich vielleicht persönlich mal gucken, ja?
Okay. Also, ich weiß nicht, ich finde eigentlich, tatsächlich ist es so, dass in Deutschland eigentlich, dadurch, dass diese... Wenn man jetzt mal bei diesem in diesem traditional Umfeld bleibt, dann finde ich tatsächlich, dass das mittlerweile ganz gut vernetzt ist, diese neue Generation.
Mhm.
Also ich finde zum Beispiel, was die Regensburger machen, wie das Lucky Town, da ist der Sebastian Berthe und der Nick und der Fipo und der Valentin, die sind gerade, das ist gerade so eine neue Energie. Das finde ich ziemlich gut.
Aha.
Weil eben
traditional nochmal anders.
Ja, vielleicht gar nicht mal so anders, aber du siehst einfach, dass die so das verstanden haben, wie das funktioniert, und dass da einfach die sind auch gut vernetzt mit der ganzen Gegend, auch mit den, zum Beispiel mit Osti und so, weißt du, das ist einfach so eine schöne zu sehen, wie die Brücke schlagen.
So, ne?
Bin ich so ein bisschen so, schon auch für mich so ein bisschen verkapselt irgendwie, obwohl ich unterwegs bin, aber ich finde es schön, dass da so aktiv wirklich interagiert wird.
Ja.
ich will jetzt keinen, ich kann jetzt glaube ich keinen direkt nennen.
Ja.
Aber das ist, das mit dem Unterbewerten ist halt tatsächlich, man macht es halt auch selber, ne? Also beziehungsweise diese Reichweite, das hast du alles auch selber in der Hand. Mhm. Wenn ich weiß, dass ich jetzt nur so komische Dinger mache, unregelmäßig poste und einfach auf Instagram nicht so agiere, wie man es
sollte.
Das ist ein Handwerk.
Ja, ja, klar.
Und da entscheidet sich halt mittlerweile auch jeder selber, wie er da mitspielt.
Bei vielen ist es halt Automatismus, wie Zähne putzen.
Ja.
Mach ein Tattoo, dann mache ich 5 Fotos, das Beste wähle ich auf und lade das hoch.
Klar.
Da wird gar nicht mehr drüber nachgedacht.
Also ich hatte oft das, ich habe bei vielen Leuten hatte ich immer das gedacht, dass die zu viel Aufmerksamkeit bekommen.
Ja.
Aber das ist natürlich auch nicht so. Ich meine, die wissen einfach nur, sich halt gut zu vermarkten. Und da spricht ja auch nichts dagegen. Hm. Ich kann das nicht. Ich bin da irgendwie, ich würde es gern können. Es funktioniert auch so. Hm. Ich bin auch jetzt nicht, dadurch, dass man so ein bisschen unterm Radar ist, du hast natürlich erstmal eine Schwelle, die Leute überschreiten müssen, um einen Termin zu machen. Und dadurch habe ich, wie gesagt, ich bin sehr zufrieden mit meinen Kunden. Ich habe da selten irgendwie einen blöden Vibe, weil die Leute halt praktisch
mich
aktiv
aufsuchen. Ja, die wissen ja im Vorfeld, worauf sie sich einlassen. Also einlassen klingt so negativ, aber
ja,
ne? Entweder haben sie Bock drauf oder
nicht. Ja, genau. Und das ist halt tatsächlich, ich glaube, wenn man mit mehr Aufmerksamkeit kommt natürlich auch mehr, also einfach mehr Masse an Leuten und oft ist das vielleicht gar nicht, also auch für das Schaffen vielleicht gar nicht so gut, dass man einfach dann wieder zu sehr einen Kompromiss macht, weil man vielleicht mehr dem Druck folgt. Hm. Kann sein, weiß nicht.
Ja.
Kenne ich nicht.
Ja. Ich lag gestern Abend noch mal im Bett, konnte erstmal nicht einpennen und irgendwie kam ich auf den Gedanken, es ist so ein bisschen losgelöst eigentlich von unserem Gespräch, aber also wie sehr man sich an seine eigenen sichtbaren Tätowierungen gewöhnen kann. Siehst
Voll.
Du noch deine tätowierten Hände? Ich sehe die gar nicht.
Ja, man mehr. Muss sich die aktiv angucken.
Ja, also wirklich, ne?
Ist ich so hab, man, jetzt, während der Pandemie habe ich mal schon so überlegt, so, vielleicht mache ich noch was anderes.
Inwiefern?
Ja, beruflich vielleicht irgendwie
Zeit. Ach so, okay,
irgendwas nebenbei was oder irgendwas.
Und deine Frau so, Digga, guck dich mal an.
Nee, das nicht, aber halt, ich habe selber nie dran gedacht, dass man da vielleicht eingeschränkt ist. Uh-huh. Glaube ich, meine, die Jobs, die ich mir jetzt ausgesucht hätte, die wären es da, glaube ich, nicht. Uh-huh. Aber man ist natürlich, man lebt halt so in so einer Blase, dass man das, auch wenn jetzt Freunde irgendwie im Gesicht tätowiert sind, ich nehme das ja gar nicht so wahr. Mhm. Das fällt immer nur auf, wenn du die in einen anderen Kontext stellst.
Ja, ja, klar.
Aber tatsächlich die eigenen Sachen, die sind halt, das gehört halt dazu, sagen wir, Gewohnheit. Das Hirn rechnet das halt irgendwann raus, weil sonst wärst du wärst halt überbelastet, wenn du das alles jedes Mal neu verarbeiten müsstest.
Ja.
Die eigene Nase sieht man ja auch eigentlich. Deine Augen sehen deine Nase, gerade meine, die sieht man eigentlich sehr gut. Mhm. Aber
same hier.
Das Hirn rechnet das raus. Und mit Tattoos ist es genauso, dass einfach die
Spaß. Ja, aber es ist ja auch Info. So verwirrend für viele, sich auf dem Foto zu sehen, weil du siehst dich ja immer nur im Spiegel.
Ja, klar.
Und
genau, weil
ist ja genau andersrum.
Da ist es eine andere Info eben. Da
Also
musst
wenn die Nase 1% krumm ist nach links,
ja, klar.
Ist sie ja quasi auf dem Foto 2% anders.
Ja, genau.
Weil die muss ja erstmal in die Mitte und dann wieder.
Klar, aber macht das der Kopf schon ganz gut, weil sonst wäre man, glaube ich, echt beschäftigt mit. Ja. Ich habe zum Beispiel diese fliegenden Mücken, diese Mouches Volantes heißt das. Das sind im Glaskörper, im Auge hast du so, da ist ja so eine Flüssigkeit drin und die verklumpt so ein bisschen.
Aha.
Und wenn ich jetzt auf einen hellen Hintergrund gucke, sehe ich ganz viele so Flecken, die so rumfliegen im Auge.
Okay.
Aber die sehe ich auch nicht die ganze Zeit, weil sonst würde ich ja blöd werden.
Aha.
Hast du das nicht? Das kriegt man, wenn man älter wird.
Ja doch, jetzt wo es saß, da
klingelt. Wenn du jetzt mal hier raus, wenn du auf so eine helle Fläche guckst, siehst du das da so vielleicht so ein bisschen, also dass sich was bewegt im Auge? Manche haben das auch nicht. Meine Frau
hat das mal. Ja, doch, so irgendwas ist da, ja.
Ja, ich habe das ganz stark. Also das ist wirklich, also.
Danke, Alex.
Ja.
Du bist der Plöger, das ist seit 2 Wochen voller weißen Masse. Telefon geht ja auch nicht mehr.
Nee, aber das ist tatsächlich, glaube ich, das gleiche Phänomen bei den Tätowierungen, dass man da das nicht alles verarbeitet.
Wie gehst du mit Kunden um, die echt leiden? Und wo du auch weißt, so, okay, ich mach dem jetzt, wir sind jetzt 3 Stunden an der Rippe dran.
Ja.
Wie gehst du damit um? Versuchst du die zu motivieren oder sagst du so, ey, ich weiß, ich habe auch die Stelle, da müssen wir jetzt aber trotzdem durch. Wie machst du das?
Ja, also das ist, glaube ich, was, wo man reinwächst. Weil am Anfang, wenn man selber dieses Selbstbewusstsein nicht hat oder diese Sicherheit.
Entschuldigt man sich fast.
Ja, der Kunde darf ja nie die Kontrolle da. Du hast ja, das ist ja schon ein Machtverhältnis, was da herrscht.
Ja.
Und das ist aber auch gut so, weil das ist
genau
ich muss ja meine Arbeit.
Ja. Woanders rum.
Ich muss ja meine Arbeit machen. Und das kann man den Leuten schon vermitteln. Wenn man, also In erster Linie, dass die Leute merken, dass ich keine Zeit verschwende, dass ich effektiv arbeite, dass ich nicht unnötig Zeit mit irgendwas verbringe.
Das ist ja das Allerschlimmste.
Weil ich kann auch sagen, schneller geht's nicht. Nicht, dass ich jetzt huddel, sondern ich habe halt einfach ich weiß, dass ich effektiv arbeiten kann. Und dann, das kann man auch vermitteln. Ja. Man muss einfach weiter selbstbewusst arbeiten. Vielleicht mal einen Spruch drücken, aber das kommt auf die Person drauf an.
Ja, ja, ja.
Aber man darf den Leuten, dem Leid nicht zu viel Raum geben. Es gibt einfach Leute, die checken das, die wissen, wie sie atmen müssen, die können das akzeptieren, den Schmerz. Und die es nicht können, es tut mir leid für die Leute, weil sie halt die auch die Chance verpassen, da sich selber zu erfahren und nur mit ihrem eigenen Leid beschäftigt sind. Aber das muss man halt durchziehen dann, klar.
Ich finde auch krass, wie sich da so die Akzeptanz so ein bisschen verändert hat. Ich weiß noch vor, 10 Jahren oder so, da war so, ja, die Leute haben sich die Brust machen lassen, Arme und so, aber so Rippen oder so hat sich kaum einer dran getraut.
Ja, weiß ich nicht.
Kann sagen, und ich finde, das hat sich auch so ein bisschen geändert, dass die Leute sagen, krieg ich riesen Rippending. Ich hatte jahrelang Schiss vor den Rippen.
Ja, ist auch nicht geil. Ja, klar.
Beide,
ja.
So, ne? Aber
ist nicht geil, aber
achtest du drauf, dich regelmäßig tätowieren zu lassen? Dass du sagst so, boah, jetzt ist ein halbes Jahr rum, jetzt müsste ich mal wieder was? Oder ist es eher so in Schüben?
Es war eine lange Lücke jetzt natürlich auch durch die weltweite Lage und alles. Es sind Schübe eher. Ich habe mich jetzt schon tatsächlich länger nicht mehr in Amerika eben, das war das eigentlich das letzte, wo ich mich viel tätowieren habe lassen. Und jetzt eigentlich auch gerade nur so kleine. Chris hat mir letztens das Knie gemacht.
Ja.
Solche Sachen. Aber jetzt, ich habe mal wieder Lust auch mal wieder so.
Ja, ich habe zum Dezember beim Shandor einen Termin für den Rücken weitermachen. Fremdel halt so mit diesem, ich habe eine Maske auf und lass mich tätowieren, weil du hast ja schon Probleme genug am Rücken.
Ja, aber
lass nur die blöde Maske auf.
Auch Gewohnheit, würde ich sagen. Ich hab jetzt mittlerweile wie so eine Hornhaut hinterm Ohr von diesem blöden Riemen da, weißt du, bei dem so.
Ja, das hatte ich auch letztens, wo ich dachte, ja.
Gerade die FFP2, ja, oh mein Gott. Besser als nix.
Alex, wir kommen zu unseren finalen letzten beiden Fragen. Ich hoffe, du weißt, welche das sind, weil du hörst nicht viel Podcast, aber den einen oder anderen von mir hast du wohl schon gehört. Und das ist jetzt der Moment, wo du beweisen kannst, ob dem tatsächlich so ist. Ich kann ja viel behaupten, dass die Leute meine Podcasts immer durchhören. Weißt du, was die letzten beiden Fragen
sind? Die paar, die ich gehört habe, habe ich tatsächlich zugehört, aber die Fragen weiß ich gerade wirklich echt nicht mehr.
Raus! Das gibt's doch nicht.
Ja. Doch, ich weiß schon.
Meine letzten beiden Fragen sind traditionsgemäß. Was kann der Mensch? Wer ist du eigentlich mit vollen Namen? Alexander?
Knierer.
Also keinen zweiten Namen?
Nee.
Okay. Was kann der Mensch Alexander Knierer gut? Der Mensch.
Ja.
Und was kann er nicht so gut?
Der Mensch Alexander Knierer kann, ich denke, der ist recht empathisch.
Ja.
Und er kann ganz gut Sachen beobachten, denke ich. Und Sachverhalte verknüpfen. ich versuche halt das große Ganze immer zu sehen. Manchmal funktioniert das. Also immer die Perspektive, ich versuche immer eine andere Perspektive, also von möglichst weit oben auf die Sache, auf die Dinge zu haben.
Weil dann auch Probleme kleiner werden?
Ja, natürlich.
Ja,
ja. Logisch, ne? Also das ist eine Perspektivfrage. Genau. Alles eine Frage der Perspektive. Und was ich nicht so gut kann, ne, war das andere, ist zuhören. Nee, zuhören tatsächlich, glaube ich, ganz gut, aber haben wir, glaube ich, schon erörtert. Also ich...
Wenn du zuhörst,
ja,
weil das passiert mir tatsächlich oft das Mal, ich höre zu und nach der Hälfte, was mein Gegenüber sagt, fange ich schon an, mir quasi eine Antwort darauf zurechtzulegen, kriege dann aber die andere Hälfte schon fast gar nicht mehr mit.
Das kenne ich. Das ist auch eine Übung. Das ist auch so ein Achtsamkeitsding eben, dass man, wenn man zuhört, hört man zu. Also ein empathisches Zuhören ist natürlich auch eine große Kunst.
Ach, du hast doch keine Ahnung.
ja, das ist Fluch und Segen. Also dieses all das, was ich bei mir mag, ist natürlich auch manchmal unangebracht eben. Das Überdenken und Überanalysieren. Manchmal kann man mehr auf den Impuls vertrauen, also auf das Bauchgefühl vielleicht. Das wäre es vielleicht. Sonst bin ich schon recht zufrieden mit mir eigentlich. Ne?
Vielen Dank, Alex.
Ja, dank dir.
Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.